Wow.
Das ist viel zu laut, das muss ich gleich wieder leiser machen bei der Bearbeitung.
Das stimmt. Aber es war beeindruckend.
Mhm. Besser noch als so ein Flensgeploppe oder sowas.
Stimmt. Was hatten wir das letzte Mal?
Ich glaube, das war sowas wie Flens.
Das war nicht Flens, das war was aus. War es Alkohol? Haben wir jemals Alkohol getrunken?
Ja. Wir haben durchaus schon mal Alkohol getrunken.
Ja, was war denn das für ein Geräusch, Katrin?
Das war ein Ohr, Marleen. Ein Hasenohr. Ein Schokoladen-Osterhasenohr.
Oh.
Zartbitter.
Ja.
Lind.
Lind. Ein Lindhase. Oh, das haben wir schon die erste Marke genannt. Mhm. Da hatte ich mir vorgenommen, keine Marken zu nennen.
Noch nicht mal Apple.
Oh, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Schöne Grüße. Das ist Ritz Nummer 13. Warum haben wir denn hier so viel Schokolade, Katrin?
Weil wir ein Paket bekommen haben.
Wir haben nicht nur Schokolade bekommen, nein, wir haben auch Kekse bekommen.
Ernie und Bert Kekse und Rice Cakes und Ostereier und eine Tafelschokolade und kleine Hasen und einen großen Hasen und so Schokokrossis in Bio. Ich weiß gar nicht, was ist denn da der generische Name für
Schokosplitter. Schoko-Nuss-Splitter.
Genau. Weil das ja nicht immer mit Nüssen ist, sondern auch mit Cornflakes.
Aber dann sind es keine Schokokrossis.
Doch, Schokokrossis sind mit Cornflakes, glaube ich.
Ja?
Nicht mit Nüssen.
Ich dachte, Knusperflocken sind mit. Die sind. Ach nee, die sind mit Knäckebrot.
Ah, okay. Und war noch was drin? War noch was drin?
Eine Karte.
Eine Karte, eine sehr süße Karte. Und Katzenaufkleber und.
Ja, ganz toll. Und das Ganze haben wir von C. Kindner bekommen.
Genau. Wir haben uns total gefreut.
Total. Also wir eigentlich wäre es total schön gewesen, mich da aufzunehmen. Also du, Katrin, hast es ja irgendwie gestern schon, schon vor einiger Zeit irgendwie ja schon bekommen. Das Ganze.
Mhm.
Und schon die ganze Zeit mich geteased damit. Mhm.
Und du warst erstmal total verwirrt.
Genau, ich habe erstmal. du hattest ja getwittert, wann kommt eigentlich Marleen vorbei, damit wir endlich die Schokolade essen können. Und dann habe ich irgendwie angerufen und dachte, scheiße, ich habe irgendeinen Termin verschwitzt.
Aber ich hatte vorher auch geschrieben, dass wir ein Fanpaket bekommen haben und
genau.
Das hast du halt nicht gelesen.
Genau.
Und im Moment schläft die Katze in dem Paket drin, was total gut ist, weil die bestimmt gleich wieder irgendwann aufwacht und dann hier anfängt mit den Kabeln zu spielen und wir dann entscheiden müssen, wo sie hin verbannt wird oder
genau, sie lässt
versuchen, sie zu zähmen.
Sie lässt sich nämlich nicht aussperren aus der Küche.
Sie kann die Tür aufmachen, das ist echt tricky. Und sie findet Kabel sehr, sehr spannend.
Ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass der mir schon diverse Headsets zerbissen hat. Ja, aber jetzt schläft er gerade in der Kiste. Und wir haben natürlich auch schon ein Foto gemacht.
Das werden wir auch gleich nochmal twittern.
Vielen Dank. Was ich eigentlich sagen wollte vorhin war, dass man das hätte aufnehmen müssen, wie gerührt ich gestern gewesen bin, als ich dann gestern das auch mal gesehen habe. Es ist ganz toll. Ich bin immer noch ganz gerührt. Ich finde es ganz toll und es ist auch sehr lecker. Und wir haben aber schon die Hälfte gestern aufgefressen.
Genau.
Aber es ist noch ein bisschen was da. Zum Beispiel ein Lindhase mit
angeklappertem Ohr jetzt.
Und die Lindhasen, die haben ja immer diese Glöckchen um. Mhm. Und diese Glöckchen sind auch für den Kater, der jetzt gerade in der Kiste schläft, das perfekte Spielzeug. Der ist total abgegangen auf das Glöckchen. Also man kann auch irgendwie die Menschen, die mit dieser Katze assoziiert sind, glücklich machen, wenn man Lindhasen verschenkt, weil diese Glocken halt wirklich perfekt sind.
Mhm.
Und bin schon dabei überlegen, ob ich nicht vielleicht mal so Aufrufe starten soll, irgendwie, dass die Leute diese Glöckchen nicht wegschmeißen sollen. Weil der Kater die echt unglaublich gerne mag und damit gerne spielt und die zerbeißt oder keine Ahnung. Und die halten halt immer nicht so lange, weil irgendwann sind die halt dann kaputt gespielt.
Bin mir da nicht mehr.
Ja. Das kommt gleich nach McDonald's Strohhalm.
Noch eine Marke.
Ja, vielleicht machen wir einfach einen Markenpodcast.
Genau.
Da draus. Ja. Oh Gott, es ist so viel passiert.
Jetzt ist mir aber auch so viel passiert. Also nach dem, also als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war vorher viel passiert. Da hatten wir auch schon gedacht, so, oh Gott, Easter Egg und Republika und was weiß ich, was da noch alles war.
Mhm. Stimmt. Heißt es Republika?
Nein, es ist Republika. Republika. Es gibt aber Leute, die auch Republika sagen.
Ja, das sind die, die sind nicht true.
Danke, lieber.
Das sind bestimmt Leute, die auch Amish sagen.
Ja. Da fällt mir ein, es gab ja nach der Republika diese Umfrage an alle, die da waren. Und da war ja auch die Frage drin, so wie, welche Themen, also da waren verschiedene Themen abgefragt und ob man da jetzt gerne mehr von gehört hat oder weniger oder ob man die überhaupt nicht interessant findet oder ob das gerade gut war. Und da war ja die Gender-Thematik einzeln aufgeführt, nicht unter Gesellschaft subsumiert, sondern einzeln, was ich richtig, also das fand ich halt problematisch, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man das einzeln abfragt, viele Leute denken, oh, nicht schon wieder diese Gender-Problematik. Mhm. Und natürlich ist das ja was zur Gesellschaft gehört und nicht irgendwie neben, keine Ahnung, lustigen Sachen und Technik und Politik irgendwie nochmal eine eigene Kategorie braucht, sondern also natürlich auch zu den anderen Sachen so ein bisschen dazu gehört, aber halt dann am ehesten in der Gesellschaft vielleicht dann dazu gehört.
Ja.
Oh. Oh, die Katze ist erwacht.
Die Katze
war. Sag mal was, Katze. Sag mal was.
Ah, die wird schon noch was sagen. Nicht die Cola trinken. Jetzt haben wir
Hops. Jedenfalls gab es jetzt eine erste Veröffentlichung von den Ergebnissen, aber da war halt nur so Alter und wie oft waren sie schon da? Also war es deine erste Republik oder deine zweite oder deine dritte oder so? Und Männer- oder Frauenanteil und sowas. Das war so ein Pac-Man. Tortending, also schon.
Und irgendwelche spannenden.
Naja, waren halt nur so diese demografischen Daten.
Mhm. Und da war
die anderen Sachen kamen gar nicht vor, wie ich dann halt auch. Also es kamen halt mehrere Sachen auch, glaube ich, nicht vor. Bin ich mal gespannt, ob das noch kommt oder ob das so desaströs ist, dass sie es nicht veröffentlicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken.
Aber war denn irgendwie in den Ergebnissen, also in diesen demografischen Sachen, irgendwas Spannendes dabei?
Nee, also es ist halt, es sind halt mehr Männer als Frauen dort.
Mensch.
Aber es ist jetzt auch nicht extrem krass, so nur 10% Frauen oder sowas, sondern halt, weiß ich nicht, 30-35% oder sowas, halt nicht ausgewogen, aber so. Und die Leute sind halt meistens in meinem oder in unserem Alter, es war so eine Kategorie von Ende 20 bis Anfang Mitte 30 oder so, da das war auch die größte, so es gibt nur wenige, die halt noch zur Schule gehen. Und es war auch nur ein ganz kleiner Balken, und das wurde dann auch aufgelöst mit, dass es war dann eine Person, die halt irgendwie über 60 oder so oder 65 war, die diese Umfrage dann gemacht hat, mitgemacht hat. Und ansonsten, da wurde, glaube ich, also Beruf war noch vielleicht was Interessantes, also da. Also nur sowas wie, ist es deine erste oder deine zweite oder deine dritte Republik? Das ist auch nicht so interessant. Nee. Man halt ein paar zum ersten Mal da, viele zum zweiten Mal, weniger zum dritten Mal, weil
ja. Es war ja deine dritte.
Ja.
Hast du die Umfrage mitgemacht?
Ja, auch mitgemacht. Mhm. Und Beruf war halt interessant, dass wirklich viel weniger Studierende, als ich das erwartet hätte, sondern halt richtig halt viele Selbstständige, aber mehr, die abhängig beschäftigt sind. Also so die digitale Bohem, haben sie dann in der Auswertung geschrieben, ist knapp unterlegen gegenüber den Angestellten.
Hm.
So, ja. Aber ich hätte halt gedacht, dass es auch nochmal wesentlich mehr Studierende sind, die da hingehen. Das ist immer nicht der Fall. So. Vielleicht machen die aber auch dann irgendwelche Projekte und definieren sich eher als selbstständig und nicht als Studierende oder so. Oder sind noch irgendwo angestellt und definieren sich nicht als Studierende. Kann ja auch sein.
Aber heutzutage studiert man ja auch nur noch ganz kurz. Da hat man gar keine Zeit, zu irgendwelchen Konferenzen
zu gehen. Ist ja vielleicht auch nicht so. Also ich weiß nicht, war auch nie auf solchen Konferenzen, als ich im Grundstudium war. So.
Ja.
Egal, mir ist nur dieses Gender-Ding eingefallen und ich fand es halt spannend, dass das da noch nicht aufgelöst war, weil ich halt ganz scharf war auf diese Auswertung, weil ich halt wirklich gucken will, ob diese so gestellte Frage irgendwie das Ergebnis bringt, dass da jetzt rauskommt, nein, bitte nie wieder dieses Gender-Ding. Hm. Oder ob ich mich da auch täusche. Und die Martha, die Anne, heißt die Anne Witzorek, die das auch mitorganisiert hat dieses Jahr, die hat halt irgendwie mir geschrieben über Twitter, als ich mich da beschwert habe über die Fragestellung oder den Fragebogen auch vor, dass sie bisher was, oder nee, das war gar nicht, das war Johnny, glaube ich, der mir das geschrieben hat, dass bisher die Ergebnisse da jetzt nicht so aussehen, als ob da alle irgendwie sagen, nee, nicht dieses Gender schon wieder, sondern dass es da eher auch Interesse gibt. Das fand ich ja dann auch interessant. Aber ich dachte auch, vielleicht ist es auch nur Zufall, dass sie das erste, die Erstausfüller alle eher dann das Zufall sahen und die. Ah, dann kommen wir noch. Anyway, ist auch nicht so wichtig. Wir haben ja andere wichtige Themen heute zu besprechen.
Genau. Ich habe ein iPad. Dem gerade ein Einhorn zu sehen ist.
Und?
Ja. Ich brauche jetzt ein E-Book wieder. Es ist super. Es ist, ist es noch? Ist es vor allem noch laut? Ich mach's mal leise. Ja, also auf magische Weise ist ja genau das in Erfüllung gegangen, von dem ich ja vorher schon wusste, dass es auf magische Weise passieren würde, weil nämlich alle anderen auch gesagt haben, dass es passiert. Nämlich, dass man, wenn man sich das kauft, nicht weiß, wofür man es eigentlich braucht. Und wenn man es hat, dann weiß man nicht mehr, wie man jemals ohne leben konnte.
Echt wahr.
So ist es. Alles, was sie, ist alles wahr. Was sie sagen, ist alles wahr. Ja, es ist tatsächlich so. Also, ich werde jetzt irgendwie nicht auf irgendwelchen, es ist irgendwie total cool zum Mitnehmen und bla bla bla, irgendwie Features irgendwie rumreiten. Aber was ich sagen kann, was ich wirklich interessant finde, ich habe ja so eine Dollarmutter. Also ich habe ja so eine Mutter, die irgendwie, nee, ich habe noch nicht mal eine Dollarmutter. Meine Mutter ist irgendwie tatsächlich eine Person, die kann keine Maus halten. Also die ist wirklich,
Was ist eine Dollarmutter?
Gab's doch immer bei Bits und so.
Ach so,
die Dollarmutter.
Die Variante. Ich dachte gerade, meine Mutter hat Dollarzeichen im Auge. Wenn sie wertvolle Sachen sieht, dann ist sie gleich so, oder so, keine Ahnung. Nee, die Dollarmutter, also die, ja.
Also, meine Mutter, sie ist jedenfalls, gehört tatsächlich zu den Leuten, die, meine Mutter kann kein, also dass meine Mutter konnte, also gut, Videorekorder programmieren muss man ja auch heutzutage nicht mehr, aber, meine Mutter hat kein Interesse an Technik, überhaupt nicht. Und sie hat, wie gesagt, sie kann. Oh,
sorry,
macht Lärm.
Moment, ich knistere mal ein bisschen. Jetzt muss nur die Katze nicht da hinkommen, dann ist alles okay.
Nee, die Katze steht. Genau, also meine Mutter ist so eine Person, die kann tatsächlich keine Maus bedienen. Tippen und sowas ist auch ganz schwierig. Mhm. Und sie ist extrem überfordert von allem Computer. Also alles, was Computer ist, davon ist sie einfach, also sie weiß, also das ist so, tatsächlich auch so. Sie hat auch kein Interesse dran.
Mhm.
Und es ist aber auch tatsächlich so, dass sie, dass man da wirklich auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Ja.
Also es kommt einfach in der Welt extrem wenig vor. So.
Das war bei meiner anders, glaube ich, schon allein dadurch, dass sie halt irgendwie als kaufmännische Angestellte und Sekretärin, die kann einfach richtig, richtig gut tippen.
Ja, also das kann meine Mutter halt auch.
Die musste halt dann noch die Maus dazu lernen.
Ja.
Aber das Tippen war noch nie das Problem. So.
Nee, es ist tatsächlich so, dass da irgendwie auch wirklich Also von daher passt es mit der Dollarbutter noch nicht mal, weil ich muss ihr noch nicht mal irgendwas erklären, weil es einfach wirklich nicht überhaupt nicht in dem Horizont ist. Mhm. Oder in ihrer Lebenswelt irgendwie. Mhm. Und ich hatte ihr das iPad gezeigt und die ist total darauf abgegangen.
Wow.
Und es war echt so, also ich hatte in dem Moment so ein Gefühl von, ich wohne hier gerade irgendwie so einer, ist alles okay? Du guckst gerade so kritisch auf den...
Alles okay.
Okay, auf das Aufnahmegerät. Ich wohne gerade irgendwie so ein Meme bei. Irgendwie, als sie dann irgendwie so abgegangen ist auf dieses iPad, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Die kann doch jetzt sich nicht genauso benehmen, wie das immer gesagt wird. Es ist alles wahr, was sie sagen. Das ist wirklich. Also, sie fand es total cool, sie fand es total spannend. Sie hat irgendwie, ich habe ihr die Tagesschau-App gezeigt, das fand sie total super. Mhm. Da habe ich ein Fotobooth gezeigt, da hat sie einen Lachkrampf gekriegt. Ja, meine Mutter ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt so eine Person, die jetzt bei jedem Scheiß irgendwie lacht oder so, sondern, aber da hat sie einfach sich wirklich total schlapp gelacht drüber so. Irgendwie über dieses Fotobooth und das irgendwie Verzerren von Gesichtern und so. Also, das war unglaublich. Also, fand ich echt krass. Also, irgendwie.
Und die Bedienung hat funktioniert für sie?
Ja, hat es funktioniert, wobei sie hat jetzt nicht so lange damit irgendwie was gemacht oder so, aber es war sie hat einfach extrem positiv darauf reagiert. Mhm. Was ich noch nie erlebt habe, bei keinem Fotoapparat, bei keinem Videorekorder, bei keinem Fernseher, bei nichts, was irgendwie technisch ist, irgendwie im weitesten Sinne. Oder Handy oder sowas, ja, irgendwie gar nicht. Also wirklich Anruf beantworten. Nimm irgendein beliebiges technisches Gerät, was relativ alltäglich ist.
Das ist echt niedrigschwellig, ne? Dadurch, dass du auch letztlich nur den einen Knopf hast.
Ja.
Ich denke gerade irgendwie, mein Vater hat irgendwie erzählt, dass er jetzt so ein, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so ein Gerät hat, wo man die EC-Karte reinsteckt und dann Tanz damit generieren kann. Mhm. Das ist irgendwie so ein System, was jetzt auch wohl ziemlich eingeführt wird und alternativ kannst du halt diese Handy-SMS-Tanz oder so machen. Und dann erzählt er mir halt immer, ja, da muss ich jetzt heute Abend mich nochmal hinsetzen und nochmal einen Lehrgang machen. Also, ne, so, das heißt, das ist für ihn das Wort für, ich muss mich da heute Abend nochmal ein bisschen mit beschäftigen, damit ich das dann irgendwann auch so gut kann. Also dass es nicht jedes Mal so ein Akt wird, sondern dass es dann halt auch so geht. Und das ist irgendwie sowas, das höre ich von ihm noch nicht immer, sondern erst so seit ein paar Jahren. Mhm. Aber halt bei jeder neuen Kamera oder, keine Ahnung, neuer Fernseher, wo dann die Sender programmiert werden müssen. Oder halt so alle möglichen technischen Geräte, die man halt irgendwie einstellen kann oder so. Da muss man sich immer erstmal hinsetzen und das mal lernen mit irgendwelchen Anleitungen und ausprobieren und gucken und so, was total meinem Umgang mit Technik widerspricht, weil ich den Anspruch habe, an alle Sachen, die ich benutze, dass ich die intuitiv verstehen muss. Und das muss dann halt wirklich irgendwie ein 3D-Drucker sein, dass ich dann irgendwann mal merke, okay, ich muss mich da jetzt echt mal eine Zeit lang richtig intensiv mit beschäftigen, damit ich das irgendwie hinkriege und kann nicht erwarten davon, dass das irgendwie so ein intuitives Interface hat. Aber bei so Consumer-Elektronik, da will ich das ja von, also da will ich, dass das andere, dass die Designer von dem Zeug sich das überlegt haben, wie sie das so gestalten können, dass ich das bedienen kann, ohne dass ich das lernen muss. Im bewussten Sinne so. Und ich setze mich jetzt hin und lerne das. So.
Aber es setzt ja schon Erfahrung voraus.
Ja, klar. Das setzt Erfahrungen voraus und auch das Vertrauen darin und es setzt auch vielleicht eine Wahl von Produkten voraus, die so gestaltet sind, dass das auch funktioniert. Mhm. Weil wenn ich so Kameras, wie mein Vater sie sich dann kauft, in die Hand nehme, dann denke ich auch nach 30 Sekunden so, das ist doch ein total bescheuertes Gerät, sowas kann man doch nicht benutzen. So. Mhm. Der hat halt dann auch manchmal wirklich so Sachen, so eine Digitalkamera, die halt jedes Mal, wenn du einen Akku wechselst oder so, musst du das Datum neu einstellen oder sowas. Mhm. Das ist aber in diesem Aufnahmegerät auch der Fall, also wenn der Akku nicht ist. Aber das sind halt auch so Probleme, der hat halt einmal, wo man immer das Datum neu einstellen musste und wo die Grundeinstellung so war, dass auf jedem Foto in weißer Schrift das Datum aufgedruckt war.
Ja.
Das kannst du dann auch, später konntest du das halt auch nicht mehr wegkriegen. Also konntest uns dann irgendwie verwischen mit einem Bildbearbeitungsprogramm, mhm. aber nicht sagen, nee, dann doch nicht. Mhm. Und ich habe halt jedes Mal, wenn er mir Fotos gezeigt hat, gedacht so, nee, das ist wieder diese Kamera mit diesem Datum. So. Ja, da denke ich aber zum Beispiel auch, habe ich mich gerade gefragt, ob der jetzt, wenn er jetzt ein iPad hätte, auch so dieses, ich muss da heute Abend nochmal einen Lehrgang machen, denken würde, oder ob er das dann auch so hinkriegen würde, dass er das von alleine benutzen kann.
Naja.
Weil ich nicht wirklich weiß, was er damit machen würde irgendwie. Plötzlich guckt er ja viele Webcams an, und also Webcams so von irgendwelchen Landschaften, Elbe, wo Schiffe vorbeifahren und sowas. Und
es gibt Leute, die sich Webcams angucken?
Ja.
Das ist ja krass.
Ich habe auch von meiner Mama erzählt, dass es diese Amsel-Webcam gibt. Und dann meinte ich so, das ist ja was für den Papa. Und dann meinte sie, ach, der hat ja auch immer so seine Storch-Webcam, da braucht er ja nicht auch noch eine Amsel. Das finde ich immer nett, der guckt da immer, wie es in Norddeutschland so das Wetter ist, und erzählt mir das dann immer am Telefon.
Schreib mal kurz Amsel auf.
Ah ja, die Amsel müssen wir verlinken, die ist sehr niedlich.
Aber ich wollte mal ganz kurz was dazu sagen. Und zwar ist es ja aber so, dass das eigentliche Auseinandersetzen mit dem Gerät dann ja schon noch mal ein bisschen ausführlicher ist, weil man ja irgendwie schon erstmal checken muss, wie das so läuft mit dem iTunes Store und dem Bezahlen mit diesen Apps und wo finde ich die und wann sind sie auf dem Gerät und wann nicht und so intuitiv ist es auch nicht, und es gibt auch echt Geräte, also gerade zum Beispiel diese Fotosync-Geschichte, das ist ja irgendwie auch echt ein totales Drama, das habe ich bis heute noch nicht ganz durchblickt, irgendwie wann jetzt eigentlich ein Foto in iPhoto gesynkt wird und wann nicht, also jetzt auch von anderen iOS-Geräten irgendwie, vom iPhone irgendwie, das ist so, wann wird das da reingesynkt und wann nicht, und kann ich mich eigentlich irgendwie und wohin und wann wird es gelöscht und wann nicht, und es ist irgendwie, also ich muss sagen, ich bin aber eh so ein iPhoto-File, also ich mache das überhaupt nicht, ich bin irgendwie äußerst ungern, ich mag das nicht gerne damit irgendwas machen. Und habe irgendwie da eine Sperre in meinem Kopf, das irgendwie zu begreifen. Also musst du es mir jetzt nicht erklären, du kannst es mir bei Gelegenheit nochmal erklären.
Ich finde auch, dass das merkwürdig ist. Ein bisschen.
Ja, egal. Auf jeden Fall.
Das ist allein schon deswegen merkwürdig, weil das die eine Sache ist, die nicht über den Store, nicht über iTunes funktioniert.
Ja. Ja.
Wo du sonst halt einfach so, dieses ist alles in diesem komischen iTunes, was irgendwie total überladen ist.
Ja. Dann lassen und keine Ahnung.
Ich habe auch wirklich mal, ich habe da halt auch mal so ein paar Monate keine Fotos gesynkt, und dann habe ich ewig gesucht in der iTunes, wo das mit den Fotos synken nochmal war, weil ich nicht mehr drauf kam, dass das darüber iPhoto geht.
Ja. So. Jedenfalls, ja genau. Also von daher denke ich mal schon, dass man sich dann auch noch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen muss. Aber was so das Bedienen angeht und so ein Zugang zu so einem, was geht denn da eigentlich alles, und was, ne, so ein Zugang zu so Apps, in welcher Form auch immer. Also, so Tagesschau, Nachrichten, irgendwie dieses Internet halt irgendwie auch, ne? Und das ist halt schon spannend, dass das mal also dass das echt funktioniert, dass das dann plötzlich mit dem Touch und so, dass das irgendwie kein Problem ist. Und mir ist das dann auch tatsächlich noch zweimal danach passiert, dass ich mit Leuten, die, also Freundinnen irgendwie, die jetzt nicht so technisch interessiert sind, ganz positiv auf das iPad reagiert haben, so von wegen, ach, irgendwie, das finde ich ja schon auch ziemlich cool. So. Also wo dann jemand, eine Person sagte so, also eigentlich habe ich es ja nicht so mit irgendwie so Technik und so, aber das iPad, das ist schon ziemlich geil. So. Und wenn ich das dann irgendwie dabei hatte und das dann gezeigt habe und so, dann war das auch immer so. Also ich habe tatsächlich noch keine ernsthaft negative Reaktion gehabt oder so. Waren immer alle eher so, oh cool. So. Und das ist schon spannend, finde ich, dass so Geräte schafft. Also anders als das iPhone, das schafft es immer nicht. Aber es ist halt auch nicht so groß und das kann man nicht so schön über die Schulter angucken und so.
Das ist irgendwie persönlicher. Das ist rätselhafter, weil es persönlicher ist, genau. Ja. Das ist dann ja auch nochmal, also das iPad ist, glaube ich, auch, weil es dann nochmal so eine andere Geräteart ist, weniger von diesem Statussymbol-Ding macht. Das ist auch eins, aber es ist halt nicht so dieses, oh, ich habe auch ein Handy, aber ich habe halt keine 600 € dafür hingelegt. Und ich verstehe das nicht, warum man das sollte. So. Hm. Also nur wenn alle irgendwie ein Toshiba Handybook hätten und zufrieden wären mit ihrem Touchgerät und so, und die anderen würden, also das jetzt irgendwie, das kostet ja auch viel Geld, so, aber wenn es halt irgendwelche gäbe, die 50 Euro kosten oder so, und dann hätten alle viele ein iPad, und das wäre halt irgendwie viel besser, aber auch viel, viel teurer, das wäre ja auch komischer. Mhm. Also wie es jetzt ist, wird das halt irgendwie das Platzgerät ist. Toshiba Handybook sage ich auch nur mit Gruß an Pussyput, weil wir da immer drüber lachen. Das kam irgendwann mal in einer South Park-Folge vor, wo der eine kleine Junge irgendwie ein iPad wollte und seine Mutter dann halt meinte, du kannst ja doch so ein Toshiba Handybook kaufen, das ist doch eigentlich das gleiche und das ist bestimmt genauso gut. Es kostet nur 200 Dollar weniger. Hm. Und ja, ich bin total ausgerissen.
Hm. Okay. Ja.
Ich bin ja mittlerweile... Ich bin immer noch, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich mir eins kaufe. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwann schon noch eins kaufen, aber das ist nicht jetzt in der Zeit. Aber ich bin immer noch sehr am Hadern zwischen so dieser wachsenden Lust, damit was zu machen, weil ich es dann ja doch jetzt in letzter Zeit manchmal auch in den Händen habe und dann irgendwie denke, das ist schon schön, aber halt manche Sachen dann auch, so bestimmte Spiele oder bestimmte andere Apps auch habe gesehen, die auf dem iPad nicht keinen Spaß machen würden. So. Hm. Und andere, die auf dem iPhone keinen Spaß machen würden, genau. Und andere, die auf dem iPad dann doch nochmal mehr Spaß machen, auch wenn sie auch auf dem iPhone keinen Spaß machen.
Carcassonne.
Genau. keine Folge vergeht, ohne das zu nennen. Und aber ich habe halt echt, das hatte ich ja letztens auch schon mal erzählt, so dieses... Ich war so froh, dass das iPhone irgendwie endlich mal ein Gerät war, was diese Gadget-Menge irgendwie in einem vereint hat, dass du dann irgendwie ein Telefon mit einem MP3-Player und einem Fotoapparat, das auch ins Internet gehen konntest, hattest und nicht überlegen musstest, mache ich jetzt heute ein Foto, nehme ich noch ein Fotoapparat mit, aber ich würde vielleicht auch ins Internet gehen. Und dann muss ich auch noch mal einen Rechner mitnehmen. Oh, hoffentlich habe ich dann da WLAN. Aber vielleicht sollte ich dann auf jeden Fall aber auch noch mal ein MP3 wieder mitnehmen auf dem Weg. Und mein Telefon muss auch noch in die Tasche. Das ist in einem Gerät. Super. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich ein Buch mitnehmen soll. Und dann steht, oder ob ich meinen Computer noch mitnehme oder so, weil ich irgendwas schreiben will. Und dann wäre jetzt halt so die Frage... Nehme ich das iPad mit? Oder das iPhone? Also das iPhone ja auf jeden Fall, weil ich will ja telefonieren, aber das iPad vielleicht auch, dann nehme ich das auch noch mit. Aber ich will ja vielleicht auch noch was Längeres schreiben, dann nehme ich vielleicht doch noch mal ein MacBook mit. Hm. Aber ich will auch ein Buch lesen, dann nehme ich den Kindle auch noch mit. Und dann ist auf einmal wieder irgendwie voll die irre Menge an Kram am Start. Und eigentlich würde doch ein Telefon den Computer reichen.
Ja. Du bist halt einfach noch nicht mit dem magischen Staub überschüttet worden.
Genau. Das ist auch lustig, wie diese Bedürfnisse sich dann immer so wandeln, ne? Ich glaube, ich bin immer noch so dieses Frohsein über die In-1-Reduzierung ist noch so groß, dass ich das irgendwie momentan noch doof fände, irgendwie noch so ein iPad zu haben, aber das mal gucken, wie lange es noch anhält.
Also, ich werde ja demnächst verreisen, ein paar Wochen. Und werde Telefon und Tablet irgendwie mitnehmen und keinen Rechner. Und ich bin... Vielleicht nehme ich noch ein E-Book wieder mit. Ich habe mich noch nicht entschieden. Obwohl ich ja schon sehr verliebt bin, muss ich sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall als Computer nichts... Also wer mich kennt, weiß, ich bin selten ohne Computer unterwegs. Mhm. Also jetzt nicht auf der Straße, also wenn ich jetzt irgendwie weiß, wenn ich jetzt irgendwie zur Arbeit gehe und dann wieder zurück, irgendwie dann nicht, aber wenn ich länger irgendwo hinfahre oder so, dann bin ich eigentlich nicht ohne Computer unterwegs, nehme ich ihn eigentlich immer mit. Und das werde ich diesmal nicht tun. Diesmal werde ich tatsächlich irgendwie nur das iPad mitnehmen und das Telefon zum Fotos machen hauptsächlich. Also gar keine andere Kamera oder sowas oder gar nichts so. Und dadurch, dass ich so relativ lange unterwegs, also werde viel unterwegs sein, also ich werde tatsächlich durch die Gegend fahren auch. Viel habe ich schon vor, mal gucken, ob ich das tatsächlich umsetze, aber ich habe ja vor, tatsächlich so einen Log zu schreiben. Mhm. Also so
ein Reisetagebuch.
Ein Reisetagebuch mit Fotos und mit so ich habe dann so relativ lange nach so einer App gesucht, irgendwie, mit der ich das machen kann, und habe jetzt auch eine gefunden. Mhm. Und werde jetzt versuchen, damit ein Reisetagebuch zu schreiben, was ich dann auch tatsächlich dann über WordPress dann veröffentlichen werde. Ich weiß noch nicht genau, wie öffentlich ich das dann machen werde, das Tagebuch, aber zumindest, dass ich es halt irgendwo dann hin habe, und ich bin sehr gespannt. Also für mich ist das eine ganz spannende technische Herausforderung, weil ohne Rechner, also ich kann nicht synken. Ich habe jetzt, also wie kriege ich das zum Beispiel hin, irgendwie Fotos, dass ich dann die Fotos auf dem iPad habe und irgendwie so, und ich werde wahrscheinlich ziemlich viel Dropbox bemühen. Und so, und ich bin echt total neugierig, ob das irgendwie funktioniert und ob das meine Bedürfnisse befriedigt, die ich so habe an Entertainment.
Meinst du, das wird dann nicht doch ein bisschen teuer mit dem Broadband?
Doch, nee, das werde ich natürlich nicht machen.
Was machst du dann, wenn du irgendwie laden bist?
Genau, das mache ich dann nicht über nee, also genau, wir haben gerade, Kathrin und ich haben gerade uns entschieden, beide uns so ein Broadband außerhalb des deutschen Netzes Datending irgendwie zuzulegen.
Genau. Ich teste das nächste Woche.
Und dann nehme ich es mit auf meine Europareise. Genau, und also es ist schon so dieses Ding von, oh ja, das wird ja auch nochmal spannend, so dieses, oh, ich habe irgendwie dann gar nicht so richtig dieses Internet die ganze Zeit da. Mhm. Und das finde ich, das bin ich ja mittlerweile schon sehr gewöhnt, und das wird auch nochmal entspannt werden. Aber spannender finde ich tatsächlich so diese Frage, ob mir das reicht an... Was denn?
Ja, aufschreiben.
Aufschreiben? Was soll ich aufschreiben?
Ja, Broadband.
Achso.
Aber kannst du auch hinlegen, dann kann ich auch mal was schreiben.
Ja, bitte, bitte.
Dann müssen wir uns nicht so gegenseitig unterbrechen. Wenn wir jetzt hier schon Shownotes professionell machen.
Ja.
Mit iPad.
Kann man das auch?
Oh
Gott. Ja, das fand ich irgendwie, da bin ich sehr, sehr neugierig. Werde berichten. Oh, dieser Stuhl knatscht etwas.
Guck mal, da sieht man die iPhone-Userin, die das Ding so hält und versucht irgendwie, ja, also in der an der schmalen Kante halten und dann versuchen, da so zu tippen.
Mit den Daumen.
Mit den Daumen.
Das mache ich ja aber auch auf dem iPhone nicht.
Total telefonisch.
Ich kann das nicht, meine Daumen sind, also ich glaube, also ich trage meistens relativ lange Fingernägel, und damit verdecke ich mir dann immer die Tastatur. Hm. Ja, auch so Probleme, ne?
Hat aber wieder keiner drüber nachgedacht, um so zu sein.
Nee. Ja. Also, es ist super. Und wir werden mal sehen, ob es mich durch die Gegend trägt. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich... Ich würde halt gerne lesen. Ich werde viel in Zügen und Bussen und so verbringen. Viel Zeit. Mhm. Und da fände ich es halt schon irgendwie ganz schick, viel lesen zu können. Mhm. Und ich werde keinen Platz für Bücher verschwenden. Und deswegen werde ich entweder auf dem iPad lesen oder mir noch einen Kindle zulegen. Noch habe ich keinen.
Also, seien Sie gespannt auf die nächste Folge, wenn wir erfahren werden, ob Marlene sich einen Kindle gekauft hat oder nicht.
Das ist so schlimm, echte Konsumscheiße. Oh Mann.
Ich habe nichts Neues.
Ach ja, ich sollte auch mal wieder aufhören damit. Diesen ganzen Gadget.
Ich kaufe mir nur alle 5 Jahre einen neuen Computer.
Also, einen neuen Computer habe ich mir auch verdammt lange.
Ein iPhone habe ich mir auch gekauft.
Einen Computer habe ich mir auch verdammt lange nicht gekauft vorher.
Das stimmt.
Aber jetzt haben wir noch nichts von dieser Liste irgendwie da.
Nee, wir sind aber gut warm geredet. Die erste halbe Stunde ist schon vorbei.
Erste halbe Stunde erst? Ich dachte, wir sind schon drüber. Ja.
Müssen wir nicht Schluss machen.
Ehrlich gesagt, es war ja Gendercamp. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch da irgendwie gar nicht, was wir da jetzt besprechen wollen.
Hast du vergessen? Ja. Ich hatte das ja eingegrenzt auf genau eine Frage.
Oh, siehst du, das habe ich dann wirklich vergessen, ja.
So, zum Gendercamp gibt es ja irgendwie ganz viel zu erzählen, zu besprechen, und das ist bestimmt schade für die, die nicht dabei waren, da nicht so durchzublicken, aber ich werde nochmal irgendwie, können wir nochmal so ein, zwei Blogposts vielleicht verlinken oder so.
Ja, wollen wir nochmal ganz kurz sagen, was das Gendercamp ist?
Das können wir machen, und damit sind wir ja auch gleich drin.
Genau. Sag mal. Das Gendercamp ist ein mehrtägiges Barcamp in anderthalb Stunden, Autostunden Entfernung von Hamburg, Elb abwärts. Ist es dann abwärts? Ja, ne? Also Richtung Mündung.
Ja, ja.
Und also mitten im niedersächsischen, mitten in der niedersächsischen Pampa, in der Nähe von Himmelpforten, in Hüll. Dort gibt es ein Tagungszentrum und dort von Freitag bis Sonntag gab es das Gender Camp. Und es hatte halt so einen Barcamp-Charakter in dem Sinne, dass es Session-Slots gab, aber keine Inhalte. Die wurden erst auf dem Camp da reingepackt und bearbeitet. So Themen wurden halt irgendwie mitgebracht. Und die Idee ist halt, von dem Gender Camp ist so einerseits so Technik, Internet, Netzkultur und Feminismus oder Auseinandersetzung mit so Geschlechter-, Gender-Themen zusammenzubringen und auf dieser Schnittstelle sich abzuarbeiten.
Genau.
Mal mehr das eine, mal mehr das andere, mal im besten Fall eine gute Mischung daraus. Das ist dieses Jahr zum zweiten Mal gewesen. Ich habe das letztes Jahr auch mitorganisiert. Katrin hat es letztes Jahr und dieses Jahr organisiert. Letztes Jahr waren ungefähr 45 Leute da.
40 vielleicht dann am Ende.
Nee, ich glaube 45. Ach, 45 waren, genau. Also es hatten sich 60 angemeldet, 15 sind nicht gekommen. Ich weiß das so genau, weil ich letztes Jahr die Liste geführt habe, wer da ist und wer nicht. Und dieses Jahr waren es, das weißt du jetzt besser als ich.
Das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber deutlich mehr.
Also sagen wir mal so 70 vielleicht.
Über 70.
Über 70 An die
80. Also
fast 80, okay. Also ja, sehr, sehr viel mehr. Und das war schon so, dass dann auch das Haus dort voll war und dann auch noch Leute tatsächlich auch gecampt haben.
Genau. Also. Und das war letztes Jahr so, dass das danach irgendwie eine sehr gute Stimmung war, so relativ breites, es war total schön so, also es gab da auch irgendwie Kritik und so bei euch im Podcast, ihr habt euch ja, also bei Heiter Scheitern habt ihr euch auch damit auseinandergesetzt, komplett auch nochmal verlinken, aber so dadurch ist, glaube ich, eine relativ große Erwartungshaltung auch irgendwie entstanden und es war dieses Jahr halt so, dass du auch auf dem Gender Camp selbst irgendwie viele Sachen ein bisschen schwieriger gelaufen sind oder auch an die, also auch dann also nicht so auf so eine Art, also es passieren ja oft schwierige Sachen und keiner kriegt es mit, weil es gar nicht zur Sprache kommt, dann kam es halt auch zur Sprache und so. Jedenfalls so. Und dann gab es halt viele kritische Auseinandersetzungen mit der gesamten Veranstaltung, mit ganz vielen einzelnen Punkten daran. Und was ich aber jetzt nochmal rausgreifen wollte, irgendwie war die Frage, was ist denn das eigentlich inhaltlich für eine Veranstaltung? Weil es gab ja so zum Beispiel so Punkte wie es ist ein Problem, dass für das Gendercamp nur im Netz geworben wird. Oder auch so Überraschungen in Richtung, hier geht es ja so viel im Internet, warum eigentlich und so. Und das finde ich ganz spannend, nochmal irgendwie zu überlegen, ist das irgendwie eine unsinnige Idee, da zu denken, dass das irgendwie klar ist, dass das so einen Fokus auf die Schnittmenge hat, oder ist das irgendwie, also, keine Ahnung.
Es gab Leute, die sich gewundert haben darüber, dass es so viel im Internet gibt.
Es wurde mir zugetragen. Ich habe die nicht gehört, aber es wurde mir zugetragen, dass die Leute sich gewundert haben, dass es da so viel im Internet gibt. Und das ist ja so, dass in dem World Gender Camp steckt das ja auch erstmal nicht drin.
Ja.
Und man weiß auch nicht unbedingt, dass dieses Gender Camp, was mit Barcamp zu tun hat, was ein Barcamp ist, weil es gibt auch ein Grenzcamp und das Grenzcamp ist ja kein Barcamp, das ist einfach ein Camp, weil da Leute campen oder weil das eher so einen campartigen Charakter hat. Ich weiß nicht genau, wo die Leute beim Grenzcamp schlafen, so, aber es gab auch da letztes, letzten, nee, jetzt ist schon länger her, in dem Jahr, wo G8 war, wir waren doch auch in Hamburg, dieses Klimacamp und das Grenzcamp und es hieß ja auch alles so und so Camp und kann ja durchaus sein, dass Leute mit der Erwartung dahin fahren, dass es halt irgendwie um Geschlechterverhältnisse, Gender, Feminismus etc. geht. Eine linke politische Veranstaltung ist und vielleicht dann auch die Ankündigungen nicht so durchgelesen haben oder das auch dann nicht so richtig verstehen konnten, was da drin steht, weil es dann sozusagen von so einem nicht netzaffinen Blick auch relativ unverständlich sein wird, was da steht. Und sich dann sehr gewundert haben und ich habe irgendwie heute sogar schon überlegt, ob man dann nicht einfach das auch nochmal umbenennen müsste, damit das klarer ist, was das überhaupt für eine Veranstaltung ist. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht will ja auch außer mir niemand ein Gendercamp haben, was irgendwie zu Gender und Internet und Netzkultur geht. Und ich bin die Einzige, die mit Leuten, die das wirklich beides interessiert, irgendwie darüber reden wird. So. Es gab ja auch diese Sache mit ne, Expertinnentum und wie viel Wissen wird von wem vorausgesetzt oder so, ein Wissensstand und so. Und da wurde ja auch viel darüber irgendwie diskutiert, was wie das im Hinblick auf Feminismus, Gender, Queer etc. aussieht. Aber auch irgendwie, was so technische Sachen angeht. Keine Ahnung, ne? So, wo da sozusagen irgendwie die Ebene anfängt, wo es dann Rumgemackere mit Technikwissen ist und überhaupt, also das auch erklärt werden muss, ne? Muss ich auf dem Gendercamp schon irgendwie bei RSS-Feed sensibel nachfragen, ob alle Anwesenden sich darunter was vorstellen können oder muss ich es erst, wenn ich über Git rede oder muss ich es erst, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt könnte ich mir irgendwas ausdenken, was ich halt zum Beispiel nicht verstehen würde oder so. Oder keine Ahnung, muss ich erstmal erklären, was dieses Twitter eigentlich ist. So. Das war sozusagen so eine Ebene, die dieses Jahr da so zusätzlich noch reingekommen ist an so einem, also nicht nur eine Ungleichheit, mit der man irgendwie umgehen konnte, sondern auch so eine ganz unterschiedliche Erwartungshaltung. Und das finde ich halt, ne, es ist halt für Nerds ein ganz spannendes Thema, weil wir sind ja auch der Schnittmengen-Podcast, was das angeht.
Der Schnittmengen-Podcast. Schön.
Und es ist halt der Punkt irgendwie, um das nochmal abschließend zu sagen, da halte ich auch mal erstmal meinen Mund.
Ach nein.
Wo ich, warum ich dieses Gendercamp mitorganisiere. Ja. Weil ich möchte halt wirklich mal irgendwie, ich beschäftige mich halt viel mit Netzpolitik und Netzkultur und ich möchte halt mal mit Leuten, die einen ähnlichen politischen Hintergrund haben wie ich, darüber mich austauschen und auch gerne auf einem hohen Niveau so. Und ich möchte halt zum Beispiel, ich würde halt keine Veranstaltungen organisieren wollen, auch wenn die sehr sinnvoll wäre, aber halt nicht so mit hauptverantwortlich, wo zum Beispiel Web 2.0 Einsteigerinnen-Seminar-Workshops für Feministinnen gemacht werden oder so. Ne? So Bloggen für Feministinnen, die noch nicht so im Internet unterwegs sind. Cool, wenn Leute sowas machen und irgendwie unterstützenswert. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da auch Workshops anbieten oder so. Oder also auf freiwilliger Basis. Ich mache das ja konkret auch, wenn ich dafür Geld kriege oder so und darüber reden. Mhm. Also kommen wir später nochmal zu, aber das ist halt für mich nicht das Gendercamp. Für mich ist das Gendercamp dann eher ein Ort, wo eine, die sich mit sowas wie Git, was ein Versionskontrollsystem ist, auskennt, das dann nochmal erklärt, weil das halt wirklich nochmal so ein ein expertigeres Expertinnenwissen ist, was Technik angeht. Oder wo was, keine Ahnung, wo man was über Podcasts machen kann und dann halt irgendwie mal sich über die Technik austauscht oder die Abläufe oder so. Aber nicht auf so einem Einsteigerlevel von wir richten uns mal einen Twitter-Account ein und trauen uns mal in dieses Facebook so. Und da war ich aber dieses Jahr auch irgendwie ein bisschen verunsichert, was das eigentlich für die anderen für eine Veranstaltung ist und ob da mein Anspruch vielleicht auch sehr von mir herausgedacht ist. Und so. Ciao.
Ja, Naja, wir sind ja nicht ohne Grund der Schnittmengen-Podcast, ne? Also ich meine, da sitzen natürlich hier zwei Personen, die tatsächlich ein Interesse haben an, Klammer auf, queer, Klammer zu, feministischen Themen und Technik, Internet, Netzpolitik, Netzkultur und so. Und ich meine, ich kann ja jetzt irgendwie nur sagen, wie ich das irgendwie, also ich habe das ja auch letztes Jahr mitorganisiert, habe das dieses Jahr aus, ja, mehr als, also nicht aus Desinteresse, sondern eher aus Kraftgründen dann nicht mitgemacht. Also nicht, also ich war da, aber nicht
vorbereitet.
Genau, nicht vorbereitet. Und ja, genau, aus so einer Idee heraus von, ja, ich find's irgendwie cool, wenn ich Leute treffe, die ich da, ja, die, mit denen ich irgendwie Bock hab, irgendwie, oder die Bock haben, sich irgendwie über genau diese Themen zu unterhalten. Ich finde die ja, ich finde das ja ein sehr breites Spektrum und wir kriegen es ja auch regelmäßig in Podcast-Folgen mit dem damit zu füllen. Wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es wichtig ist, dass das immer irgendwie 50% Anteile sind, nee. Weil wie will man das auch irgendwie da...
Ich muss jetzt nicht versuchen, in einem Workshop, wo eine Git erklärt, irgendwie Git auch nochmal aus einer Gender-Perspektive zu betrachten.
Ne, so. Könnte man auch nochmal machen.
Könnte man auch nochmal machen. Spannend. Aber das ist vielleicht auch eher eine Aufgabe für ein technisch-soziologisches Forschungsprojekt oder so, keine Ahnung.
Also, man kann ja alles aus der Genderbrille begucken irgendwie. Also das, aber das ist ja nicht immer Sinn. Also das ist ja nicht immer, das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt immer alles dann.
Und man kann auch mal auf dem Gendercamp einen Workshop über Polylebensformen, Beziehungskonstellationen machen, ohne dass es da jetzt darum geht, wie man die mit Ziffer abbilden kann, sondern einfach nur so.
Ja. Wobei da auch da ja tatsächlich sich auch wieder Schnittmengen irgendwie finden lassen, so in was so Kultur angeht, genau. Und so zum Beispiel.
Kann man auch mal drüber reden, warum das eigentlich so ist. Das ist ja eine spannende Frage. Ja. Warum gerade sozusagen in der netzaffinen Szene sich viele tummeln, die Monogamie nicht für das einzig Wahre halten und da dann aber auch vielleicht mal über die Rolle von Geschlecht dran nachdenken oder ja. So.
Also, wie gesagt, breites Feld und sicherlich auch immer wieder möglich, da auch irgendwie Verknüpfungen herzustellen. Ich finde ja auch allein einen Raum irgendwie zu haben, wo ich weitestgehend davon ausgehen kann, dass gerade, also, oder andersrum, Technikräume sind, haben ja auch den Ruf, zum Teil ziemlich, wie heißt denn das? Homogen irgendwie zu sein, was so Geschlechterverteilung angeht, oder also wo halt einfach Frauen irgendwie nicht so viel vorhanden sind und eine bestimmte Kultur halt irgendwie da drin hängt so. Und das kann schon auch durchaus nochmal eine andere Atmosphäre machen, wenn man an einem Ort ist, an dem da zumindest verdammt viele Leute schon mal drüber nachgedacht haben, dass es so ist und da vielleicht auch schon mal versucht haben, da ein bisschen tiefer irgendwie drüber nachzudenken und auch vielleicht Lösungsansätze irgendwie, was man da machen kann, oder vielleicht will man auch gar nichts machen und so, also eher so analytisch oder keine Ahnung, also irgendwie, dass es halt so ein Thema ist irgendwie und im Zweifelsfall vielleicht sogar eine etwas größere Ansammlung von Leuten, die auch politisch ein Interesse daran haben, damit umzugehen. In so einem Zusammenhang sich mit Technik auseinanderzusetzen auch das ist ja was Spannendes oder was schön sein kann oder was interessant sein kann.
Genau, was entspannter sein kann als in einer in einem Raum, wo du halt immer der Gefahr läufst, dass du so ein entweder irgendwie, also im negativen Fall als so ein Anhängsel halt erstmal eingeordnet wirst, so von wegen, die ist dann bestimmt mit ihrem Freund da oder so. Oder halt irgendwie positiv war aber genauso schlimm, dass du irgendwie so ein Token bist oder so von, ach, das ist ja toll, dass du auch hier bist und wir brauchen ja mehr von euch und irgendwie.
Das sind so die Last.
Und wenn man dann das Ganze noch thematisiert, dann ist es natürlich richtig gefährlich, weil dann heißt es wieder, die Frauen, die meckern auch immer nur über dieses Gender-Thema, die können auch mal was machen. Das ist natürlich total, ne, schön irgendwie auf einem Gender-Camp oder wenn man so einen Raum schafft, wo das halt, wo solche Sachen schon mal irgendwie umverteilt sind. Also wo
oder seltener vorkommen einfach. Also einfach irgendwie andere Vorzeichen geschaffen
werden. Genau. Also wo, ne, irgendwie die Frau mit dem Rechner in der Ecke kein nett gibt's hier auch, ist, sondern halt eher klar.
Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und da muss man sich noch nicht mal groß inhaltlich dann damit auseinandersetzen, sondern das ist dann auch erstmal nur so, so eine Atmosphäre, die da geschaffen wird. Die dann ja auch wieder ganz fruchtbar sein kann, was so Diskussionen angeht und so. Also, genau, und das war halt irgendwie ja auch so ein Interesse von mir, das irgendwie mitzukreieren. Oder die Idee finde ich halt irgendwie ziemlich gut und nach wie vor finde ich sie ziemlich gut. Und ich persönlich, aber da erwischte mich ja tatsächlich, ich habe da auch überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, bis zu dem Punkt, an dem du jetzt gerade davon geredet hast. Aber ich würde jetzt so spontan tatsächlich sagen, also für mich persönlich interessiert es nicht so sehr. Also ich finde sozusagen, oder andersrum, ich finde es tatsächlich schön oder wichtig, da so einen Ort herzustellen, der genau diese Schnittmenge irgendwie hat. Und wie gesagt, das ist nicht auf 50-50 irgendwie gemünzt, sondern eher so ein, die Leute, die da hinkommen, haben irgendwie Bock, sich mit beiden Themen in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen. Also Themenfelder, muss man ja eher sagen, mit so beiden Themenfeldern in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen. Oder haben sich halt irgendwie schon relativ viel damit beschäftigt und wollen sich halt weiter damit beschäftigen. Ich finde das total super. Ich finde den Namen Gendercamp extrem blöd. Den fand ich aber schon von Anfang an ziemlich blöd.
Ich finde eh komisch, Sachen Gender irgendwas zu nennen.
Ja, eigentlich. Genau. Also das geht mir nämlich genauso, dass ich irgendwie so Geschlechterlager.
Warum das denn eigentlich immer?
Ich weiß, wer den Namen mit erfunden hat. Ich werde es jetzt nicht öffentlich sagen. Aber es ist halt, ich glaube, damals war es halt, als der Name entwickelt wurde, war ich irgendwie gerade nicht in Diskussionslaune und habe das deswegen einfach erstmal so hingenommen. Aber ich finde es dann tatsächlich nochmal spannend, darüber nachzudenken, ob es vielleicht sinnvoll ist, da wirklich nochmal nach einem anderen Namen zu suchen, weil mir persönlich fehlt, also ich fände es schöner, wenn Feminismus vorkommen würde, in irgendeiner Form. Ich finde auch, dass irgendwie so dieses Barcamp, diese Barcamp-Assoziation auch, also wenn ich es nicht gewusst hätte, bei mir wäre sie nicht hochgeploppt irgendwie bei etwas, was nicht Barcamp heißt. Also ich fände es dumm, also mir würde tatsächlich irgendwie sowas wie feministisches Barcamp oder sowas näher liegen als Gendercamp, weil ich auch tatsächlich es immer ein bisschen komisch finde, wenn irgendwas Gender heißt. Weil ich auch nicht finde, dass das jetzt so dringend die Themen abbildet. Also Gender jetzt irgendwie bildet in meinen Augen irgendwie nicht so sehr ab, was da stattfindet, als zum Beispiel Feminismus.
Und es ist auch kein Barcamp zu Gender, es ist auch kein Barcamp zu Feminismus, weil es ja zu Feminismus und Netzkultur.
Ja.
Um das, die Themenfelder mal so zu labeln, oder?
Ja.
Also eigentlich
Barcamp ist ja so feministische Netzkultur.
Ja, eigentlich, das klingt schon komisch und es ist ja eigentlich irgendwie nur mit diesen Themenfeldern ja eher so, wie wir das in dem Vorstellungs-Kennenlernen-Ding gemacht haben, Konversationstag hieß das, da haben wir ja gefragt, wie bist du zu diesem Gender-Dingens und zu diesem Netz-Internet-Dingens gekommen, also das ist ja sehr vage auch. So.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch schwierig und es ist natürlich auch schwierig, das irgendwie zu benennen. Vielleicht sollte man einen Fantasienamen nehmen und das dann den Rest irgendwie in einem Text darunter erklären.
Ist das ja auch wieder bei Olli? Wer ist eigentlich dieser Olli?
Ja, also
ich bin mir aber extrem unsicher, ob das irgendwie eine Erwartung, also so eine so eine Zuspitzung wäre das jetzt für mich von dem Inhalt in Form des Namens zum Beispiel oder auch dann vielleicht von dem, wie der eine Text geschrieben ist und wie dann da auch letztlich hinkommt und was dann da passiert, eigentlich im Sinne derer ist, die zum Beispiel dieses Jahr dann auch da waren. Weil ich da eher so das Gefühl habe, das geht in Richtung so einer allgemeinen feministisch / herrschaftskritischen Veranstaltung, eher sowas wie ein Ladyfest oder noch was Allgemeineres, aber halt, da hatte ich halt oft das Gefühl, dass es relativ stark weggeht von dieser Auseinandersetzung mit Netzkultur oder so in den Erwartungen.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon so Statistiken aufmachen kann nach zweimal.
Ja,
also das hängt ja doch immer relativ doll von den Leuten ab, die da sind.
Mhm.
Also ich bin ja für also so viele feministische Veranstaltungen wie möglich.
Mhm.
So. Also ich finde ja, wenn sich da irgendwie herausstellt, dass halt ein Bedürfnis da ist, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, dann kann man ja immer noch überlegen, ob man Bock hat, irgendwie dafür eine Plattform zu bieten oder ob man sie halt, ob man jetzt tatsächlich sagt, nee, wir wollen jetzt irgendwie mehr so darüber reden.
Mhm.
Und halt irgendwie guckt, dass man vielleicht andere Themen dann an anderen Stellen irgendwie bearbeitet. Wobei ich jetzt auch eigentlich dann wiederum denke, wo ich so darüber nachdenke oder darüber rede, warum muss das, also solange die Leute nicht anfangen, sich zu wehren, sich über die Themen auseinanderzusetzen, warum das Ding eigentlich mal stattfinden soll, also stattgefunden haben soll, warum sollen dann nicht auch so Themen Aliens irgendwie dann, also
es geht ja nicht um so Themen, also das ist ja okay irgendwie. Also meinst du jetzt einzelne Leute oder wer was dann für Sessions besucht werden oder so? So Ausnahmen finde ich ja überhaupt, das finde ich ja bereichernd.
Ja.
Ich meine auch, also wollte ich noch sagen, irgendwie zu meinen Ausführungen eben, wenn jetzt wirklich mal eine sagt, ich habe mit Twitter und Facebook keine Erfahrung, aber keine Ahnung, ich spiele halt irgendwie seit Jahren World of Warcraft, das ist eher so meine Welt. Das ist ja auch total cool, das finde ich ja auch spannend dann.
Ja.
Aber ich wäre zum Beispiel unzufrieden, wenn ich, oder das würde halt meinen, also vielleicht wäre das auch eine schöne Veranstaltung, über die ich mich auch freuen würde und ich finde es auch ganz grundsätzlich irgendwie toll, wenn es solche Veranstaltungen gibt, aber das ist halt einfach nicht mein Anliegen irgendwie, wenn nächstes Jahr zum Beispiel es nur noch 2 Sessions gibt und oder nur noch 5 Sessions gibt, die irgendwas mit Internet überhaupt zu tun haben und wo dann auch eher so ganz grundsätzlich immer irgendwie erzählt wird, ja, was, also ne, so dieses Jahr zum Beispiel, diese Post-Privacy-Debatte, die hatte auch ihre tiefen Momente, aber es ging halt ganz viel um so einen riesen Raum voller Menschen und ganz, ganz viel ging es darum erstmal, was sind das überhaupt für eine Diskussion?
So. Mhm.
Es war halt nicht dieses, ich habe da, was das Thema angeht, extrem viele Fragen, die ich halt mit ganz bestimmten Leuten gerne besprechen würde,
ja.
Weil ich irgendwie, ne, auch irgendwie so, keine Ahnung, mit feministischer, politischer Theorie mich beschäftigt habe, neulich mal wieder, wo es um privat und öffentlich ging und mir halt richtig viel, was dann so kommt von Leuten erstmal irgendwie auch sehr, also das habe ich halt alles schon tausendmal gehört und ich würde halt ja gerne mal weiterkommen und ich komme an einem bestimmten Punkt nicht weiter, ich brauche halt Leute, mit denen ich da weiterkomme. Das ist so ein Thema, da habe ich halt so ein Anliegen, ne?
Ja.
Und genau, also wenn es jetzt ein Gendercamp gäbe, wo nur auf so einem, wir reden jetzt erstmal eine Stunde darüber, was das überhaupt für eine Diskussion ist, so ein bisschen über Internet geredet wird und dann halt ganz viel über geschlechtergerechte Sprache oder so Themen, also die halt sozusagen nichts mit diesem Internetthema zu tun haben, so, wenn das sozusagen 98% der Sessions wären, dann wäre das eine tolle Veranstaltung, weil das wäre halt nicht diese Schnittmengenveranstaltung, die ich halt irgendwie eigentlich gerne organisieren würde, sondern das wäre halt, das hätte halt sich sozusagen im Charakter halt verändert, so.
Ja.
Und das wäre dann ja auch in Ordnung, weil das offensichtlich ja viele Leute interessieren würde. So. Aber dann, ja. Also das weiß ich, das ist halt, glaube ich, genau meine Unsicherheit irgendwie. Mhm. Ob das sich in so eine Richtung entwickelt und ich das dann auch einfach gehen lassen muss und überlegen muss, ob ich nicht vielleicht nochmal andere Formen finde, um halt sozusagen mich mit den 8 Leuten in einem Raum zu befinden, wo ich dann auch mal weiterkomme mit meinen Post-Privacy-Fragen oder so. Oder ob das auch ein falscher Eindruck jetzt von mir ist. Also ich, ja.
Also ich könnte mir tatsächlich... Jetzt ist die Katze vom Stuhl gefallen. Ich habe es schon kommen sehen.
Und wer hat sozusagen irgendwie eine inhaltliche Definitionshoheit im Vorfeld über so eine Veranstaltung?
Ich würde ja sagen, die Leute, die das organisieren, schließlich machen dies ja vorher. Also die machen das ja auch aus bestimmten Gründen heraus. Seitdem man wird dafür bezahlt. Also ich finde ja schon irgendwie, dass wenn man Bock hat, eine bestimmte Veranstaltung zu organisieren, dann und da irgendwie Zeit irgendwie reinsteckt und Energie, dann hat man ja auch Bock, das auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und ich finde schon, dass man dann auch das Recht hat, irgendwie zu dann eben so, oder beziehungsweise ich finde ja so Veranstaltungen zu organisieren als so ein politischer Akt, da finde ich es immer schon auch echt ziemlich wichtig oder eigentlich auch nahezu schon notwendig, dass man da so die eigene Party organisiert. Also das ist halt einfach, also...
Aber das können ja auch andere Leute organisieren. Und da ist es halt nur die Frage beim Gender Camp, der will die Kekse essen.
Das ist aber nicht nett. Moment, ich muss mal so ein bisschen Lärm machen. Vielleicht ist die Katze noch ein bisschen länger ruhig, weil es zum Schoß nimmt.
Also so ein Gender Camp, das ist ja auch ein Teil auch dieser Diskussion, die wir jetzt führen. Das ist ja eine besondere Situation durch diese tollen Ressourcen, die durch das ABC Hüll uns zur Verfügung stehen. Und wenn jetzt zum Beispiel von Leuten, die jetzt die Orga gemacht haben dieses Jahr und einigen anderen, die jetzt vielleicht mitmachen wollen würden, zukünftig da eine andere Meinung bestünde, was die inhaltliche Ausrichtung angeht und ich sozusagen irgendwie die Einzige wäre oder so, die so eine Oldschool, das Gendercamp war doch mal was mit diesem Internet irgendwie vertreten wird, dann müsste ich das ja nicht, da müsste ich ja nicht sagen, aber ich muss es auch dieses Jahr wieder organisieren, das muss dann auch meine Party sein.
Ja.
Dann kann ich ja auch sagen, hey, dann macht ihr das, ich muss ja nicht mitmachen so.
Ja.
Aber es ist ja, ne, es ist ja nicht...
Dann muss man was Neues machen.
Dann muss man was Neues machen so und das ist ja nicht dadurch getan, dass also so, wenn ich jetzt irgendwie... bei mir zu Hause eine Party machen würde, für die ich alleine verantwortlich wäre, dann wäre das ja irgendwie klar. Aber das ist ja hier ein anderer Schnack.
Ja, aber das ist, also für mich ist das relativ offensichtlich. Also wenn sich halt Sachen irgendwo hin entwickeln und man dann irgendwann das Gefühl hat, okay, das ist halt irgendwie jetzt, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf oder keinen Bock mehr drauf, aus bestimmten Gründen. Also die eher inhaltlich sind und gar nicht, weil man jetzt genervt ist von den Leuten oder so, sondern einfach nur, dann muss man halt was Neues machen.
Oder was hast du für ein Gefühl, was das angeht?
Also was ich eben schon meinte, ich glaube, nach zweimal kann man da noch keine Statistik drüber führen und ernsthaft irgendwie überlegen, wo sich das so hinentwickelt, weil das letzte Jahr war halt so ein, es ist alles total neu, wir probieren hier irgendwas Neues aus und es kommen so bestimmte Leute und es wird irgendwie. Und alles ist total ausprobieren. Das zweite Mal ist dann so ein Leute kommen mit schon einer bestimmten Erwartungshaltung. Kannst du noch ein bisschen rett den Tisch runterschmeißen? Die Leute kommen mit einer bestimmten Erwartungshaltung, die sehr doll geprägt ist von dem, wie es letztes Jahr war. Es kommen viel mehr Leute mit einem viel breiteren Bedürfnis als beim ersten Mal, wo es halt eine relativ kleine Runde war. Und ich finde, jetzt ist so der Punkt erreicht, an dem man halt sich genau über solche Sachen irgendwie anfängt, Gedanken zu machen, nämlich wo soll das denn eigentlich so hingehen und welche Bedürfnisse wollen wir eigentlich befriedigen oder welche Bedürfnisse haben wir so und wollen die da haben oder nicht. Das finde ich tatsächlich ist auch eine ganz doll eine organisatorische Frage. Irgendwie sich zu überlegen, okay, man macht das, hat irgendwie sich überlegt, wie man das am Anfang so macht und jetzt hat man halt so die ersten Erfahrungen damit, wie das so läuft. Ich muss mal ganz kurz die Katze vom Tisch vom Tisch kriegen.
Dann läuft hier mitten durch die Aufnahme.
Okay, jetzt haben wir sie vom Tisch und alles ist nass. Und
jetzt fängt sie wieder an, an den Kabel rumzuklappern.
Sonst müssen wir die. Jetzt hat die Katze ein bisschen geschlafen und wenn die Katze jetzt geschlafen ist, sie jetzt wach, dann werde ich die Katze mal ganz kurz rauswerfen. Hier. So, Moment.
Der intensivste Cat-Content aller Zeiten. Sogar am Mikrofon hängen Katzenhaare mittlerweile. Aber die werde ich jetzt nicht entfernen.
Ich werde es, glaube ich, erstmal zumachen und hoffen, dass sie tatsächlich draußen bleibt. Genau, also meine Einschätzung dazu ist, also meine Prognose dazu ist, dass so ein Punkt erreicht ist, wo sich das wahrscheinlich beim nächsten Mal, nämlich nächstes Jahr, sehr doll herauskristallisieren wird, in welche Richtung es geht. Hm. Ob es mehr allgemeiner wird oder ob es tatsächlich eher so ein wir versuchen so ein Schnittmengending zu machen. Es könnte ja auch tatsächlich sein, dass das Bedürfnis, sich mit so Themen auseinanderzusetzen, so groß, also mit so Nicht-Internet-Themen, aber so Feminismus-Themen irgendwie so groß ist und es einfach so wenig Veranstaltungen gibt, wo Leute Bock drauf haben, da hinzugehen. Oder einfach, also ich meine, da gibt es ja auch einfach nicht so viel, dass sich vielleicht einfach wirklich eher in so eine Richtung entwickelt. Und ich denke, das wird sich halt nächstes Jahr, denke ich, schon irgendwie entscheiden, so ein bisschen. Oder vielleicht eine Tendenz irgendwie mehr sich herauskristallisieren. Und aber nach wie vor denke ich dann irgendwie, naja, also wenn das halt so bestimmte Leute gibt, die halt Bock haben, sich dann irgendwie das zu organisieren, dann oder man halt irgendwie Bock hat, irgendwie, also es hängt ja einfach doch immer relativ doll an den Leuten, die es halt machen und die das halt organisieren.
Auch an den Leuten, die das nicht, also gerade wenn es einen Barcamp-Charakter hat, auch nicht nur an den Leuten, die es organisieren, sondern auch, dann hängt es halt an den Leuten, die hinfahren und Themen einbringen und Themen vielleicht auch vorbereiten und je nachdem, was deren Interessen sind, sind das dann ja auch die Themen.
Genau.
Das ist ja nicht irgendwie meine Entscheidung als Organisatorin, ob es eher mehr Sessions der Sorte geschlechtergerechte Sprache oder Sessions der Sorte Post-Privacy gibt, die auch beide, glaube ich, von derselben Person angeboten worden sind und insofern da jetzt auch gar nicht irgendwie zwei Interessenslagen oder so eigentlich verkörpern können. Aber jetzt nur einfach mal so als Beispiel, das ist ja nicht... Also ich habe da als Organisatorin natürlich die Möglichkeit, in der Ankündigung das sehr stark herauszuarbeiten oder vielleicht auch in der Vorab-Organisation sehr stark darauf hinzuwirken, dass die Leute auch Sachen vorbereiten können sollen und so.
Ja.
Trotzdem ist es aber ja in einem Barcamp auch ganz stark abhängig davon, was dann da vor Ort passiert und angeboten wird und nachgefragt wird auch.
So. Ja.
Was ja auch das Schöne daran ist, dass dadurch auch diese Möglichkeit drin ist, dass sich so eine Veranstaltung einfach von einer eigentlichen Idee einfach erstmal ein bisschen wegbewegt und dann gab es so ein Bedürfnis und das ist auf jeden Fall legitim und dann, ja.
Also ich glaube, man kann in so einem konkreten Fall, wie ich habe aber schon Bock, mich noch intensiver mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und nicht so oberflächlich, gibt es ja schon auch die Möglichkeit, das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher zu sagen, wenn man so eine Session anbietet. Und so sagen, ich möchte mich gerne tiefer damit auseinandersetzen und keine Einführungsveranstaltung machen dazu.
Das muss dann auch muss dann auch okay sein?
Ich finde sowas total in Ordnung. Dass irgendwie, also da, ich gehöre auch zu den Leuten, die auch gerne Räume hat, die auf einem höheren, also auf einem bestimmten Niveau sind und das auch okay sein muss irgendwie, weil man ja auch irgendwie mal weiterkommen muss mit bestimmten Themen. Wenn man irgendwie sich jahrelang mit bestimmten Themen auseinandergesetzt hat, ist einfach irgendwann so ein Punkt erreicht, dann muss man das nicht nochmal machen, irgendwie auf so einem relativ niedrigschwelligen Niveau. Nichtsdestotrotz ist es natürlich total wichtig, auch immer wieder niedrigschwellige Sachen irgendwie zu haben und die auch zuzulassen und so. Und
Und dann wäre es vielleicht auch wichtig, irgendwie bei sozusagen beim sich drauf einstimmen, es ist jetzt bald wieder Gendercamp, muss ich mir mal merken für nächstes Jahr, das kann ich dann im März vielleicht mal in meinem Kopf hervorrufen, sich irgendwie bewusst zu machen, was für ein Thema will ich eigentlich vielleicht mit Niveau diskutieren und wo bin ich vielleicht aber auch bereit von dem Wissen, was ich habe, eher in der Form von einem Input als Expertin oder so, dann auch was reinzugeben.
Ja.
Also ne, man kann ja durchaus sagen, ich möchte eigentlich über das Thema, wo ich selbst lange drüber nachgedacht habe und viele Fragen habe und so gerne lieber irgendwie auf Augenhöhe diskutieren würde mit Leuten, die es denn, denen es sehr ähnlich geht. Aber ich bin irgendwie, keine Ahnung, habe irgendwie mich auch schon jahrelang mit irgendeiner anderen Sache, Thematik, Technologie oder so beschäftigt und mache dann einen Einsteiger-Workshop. Mhm. Wo ich nicht den Anspruch habe, selbst das dazuzulernen oder weiterzukommen, sondern einfach irgendwie mich dann da freue, dass ich irgendwelche Skills weitergeben kann oder irgendwelche Überblick über Diskussionen mal geben kann. Irgendwie. Oder ich habe vielleicht das geht ja auch vielen so in dem Bereich irgendwie, man hat ja manchmal auch so Referate oder Vorträge aus der Uni oder aus anderen Kontexten irgendwie in der Tasche, die man auch nochmal da halten kann, wie letztes Jahr oder so, wo dann irgendwie Georg auch nochmal gesagt hat, hier toleranter Westen, homophober Islam, ich kann euch den Vortrag hier auch nochmal halten, den habe ich auch schon oft anderswo gehalten.
So. Ja, ja, ich denke auch, das ist auch eine Möglichkeit. So, jetzt sind hier diverse, du bist dran im Spiel mit Sachen während deiner Rede aufgeploppt. Die ignorieren wir jetzt mal, wir spielen jetzt nicht noch live. aber ich glaube, ich würde tatsächlich mal ein bisschen weggehen vom, von dem Gendercamp.
Ja.
Und
ich wollte nicht spielen, ich wollte eigentlich nur das.
eine Sache, die ja so ein bisschen daraus entstanden ist aus dem Gendercamp. Also es gibt ja den Gendercamp-Chat, den IRC-Channel Gendercamp bei Indie Media. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das eigentlich angefangen hat.
Ich weiß es.
Du weißt es? Dann erzähl doch mal, wie hat es denn angefangen?
Ach, den Anlass weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich saß morgens im Zug und es war mal wieder dieses, ach, man bräuchte doch eigentlich wirklich mal eine deutsche Übersetzung von Derailing für Dummies.
Und du weißt jetzt auch nicht mehr, was der...
Was der Anlass was war, der weiß Anlass ich halt war. Nicht mehr, nee.
Ja, das weiß ich nämlich auch nicht mehr.
Ah.
Ich weiß aber, dass auf Twitter plötzlich die Idee da war, dass man das doch mal übersetzen müsste. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz erklären, was Derailing für Dummies ist.
Richtig.
Derailing for Dummies ist eine Webseite, von der ich ehrlich gesagt noch nicht mal weiß, wo sie entstanden ist. Sie ist auf Englisch. Und es geht auf dieser Webseite darum, das ist so in so einer relativ einfachen Sprache gehalten. Also in so einer, ich meine jetzt nicht einfach im Sinne von niveaulos, sondern im Sinne von locker. Also flapsig. Eher so flapsig, genau. Also es wird in so einer relativ flapsigen Sprache, aber jetzt nicht so Slang, sondern halt irgendwie so einer Du-Ansprache. Also Du ist natürlich im Englischen ein bisschen... Also man fühlt sich geduzt auf dieser Seite. Sprache wird relativ umfangreich auf so eine Art und Weise, die so eben diese For Dummies Bücher auch haben, auf so einer Ebene werden so Anleitungen gegeben, also ironisch Anleitungen gegeben, wie man Leute, die sich in einer marginalisierten Position befinden, aus dem Konzept bringen kann.
Von und, Kopf stoßen kann.
Genau.
Diskussion entgleisen lassen kann.
Genau. Und das Interessante ist halt, dass diese Seite so gemacht ist, dass sie... Also die Idee dahinter ist so ein bisschen... Also ich weiß natürlich nicht, was die Idee dahinter ist, aber was ich relativ wichtig an dieser Seite finde, ist, dass dort sehr viele Argumente gesammelt werden, die in so Gesprächen oder Zusammenhängen, wo es um marginalisierte Personen geht, oder die Teil dieses Zusammenhangs sind, dass da also bestimmte Sätze oder bestimmte Sprüche oder bestimmte Diskussionsansätze oder Argumente aufgezeigt sind, die einfach immer wieder kommen. Und was ja auch eine sehr, sehr typische Geschichte ist, wenn man sich so mit so Diskriminierung und wer ist normal und wer darf fragen und wer darf was sagen, Sachen irgendwie auseinandersetzt, ist ja, dass man relativ schnell feststellt, dass Leute immer denken, dass sie so gerade so einen unglaublich neuen und total schlauen Gedanken haben. Und diese Seite zeigt halt so auf, dass ganz viele von diesen unglaublich neuen und schlauen Gedanken überhaupt nicht neu und schlau sind, sondern Teil eines diskriminierenden Systems sind. Ja. Es wird sozusagen aufgezeigt, was das bedeutet, wenn bestimmte Sätze gesagt werden. Und es wird auch erklärt, warum das diskriminierend ist, sich so zu verhalten. Und das Ganze eben in so einer Anleitung, Sprache, die halt ironisch gemeint ist, sodass man quasi als diskriminierende Person angesprochen wird, weil es halt sozusagen soll einem einfach leichter gemacht werden, quasi bestimmte Diskriminierungen zu vollführen.
Wie gehst du einer marginalisierten Person in so einer Diskussion am effektivsten maximal auf die Nerven und gewinnst damit jedes Argument, jede Diskussion?
Genau, und dies genau, das Interessante an dieser Seite ist, dass sie tatsächlich für alle möglichen marginalisierten Positionen funktioniert. Also wir reden von sowas wie schwarz sein, homo sein, trans sein, Sexarbeiterin sein,
Frau sein,
behindert zu sein, keine Ahnung, also so bestimmte
Katze an Terror zu machen, ich versuche das mal.
Ist sie wieder drin? Also mal gucken, ob sie uns ein bisschen weiter.
Ich glaube nicht, dass sie uns nicht weit, dass sie uns weiterlesen lässt.
Ich glaube, dann muss ich die Katze jetzt mal tatsächlich kurz mal wegbringen.
Ja,
bin ich wieder da.
Das funktioniert für ganz viele unterschiedliche Formen von marginalisiert sein. Jetzt wollte ich noch intelligent was dazufügen, aber habe eigentlich nur rumgestammelt und nichts weiteres hinzugefügt. Aber es war wenigstens
kann einfach still. Nichts Intelligentes mehr zu mir hinzufügen.
Genau. Und es sind dann halt so Sachen, also vielleicht mal ein, zwei Beispiele oder so, wie du reagierst jetzt total überemotional und das wirft ein schlechtes Licht auf eure ganze Gruppe oder so. Wenn du jetzt irgendwie da sich so angegriffen fühlst und das tun ja ihr, da kann man dann einsetzen, wem es gerade geht, ja alle irgendwie. Mhm. So.
Oder was hast du denn übersetzt? Da hattest du ja auch ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Stimmt, aber vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz, wir können das ja, ich kann das gleich nochmal anhand von einem Beispiel sagen, okay. Irgendwie das, genau, und also, was halt passiert ist, ist, oder beziehungsweise diese Seite, die kann man halt eigentlich immer ganz wunderbar verlinken in so bestimmten Diskussionen, einfach irgendwie ab und zu mal so einen Hinweis auf die Rallying for Dummies geben, gerade so im Internet, wenn es dann um so Diskussionen geht, die, was weiß ich, wenn halt irgendwie irgendjemand irgendwas Sexistisches irgendwie veröffentlicht hat und irgendwie dann, oder was Homophobes oder so, und dann kommen halt so diese ganzen üblichen Argumente und irgendwie, du bist ja humorlos und du hast irgendwie ja, und das ist ja, und ich kenne ja aber auch diese eine Person, die irgendwie das Ganze eigentlich überhaupt nicht schlimm findet und so, und ich, oder was auch immer, also irgendwie so diese ganzen Standardargumente. Und das, ich finde es irgendwie ab und zu mal ganz befriedigend, da so eine Seite zu haben, die halt einfach relativ viele von diesen ganzen Diskussionen und Argumenten zusammenfasst und sehr genau erklärt, warum das diskriminierend ist, bestimmte Aussagen zu treffen und so.
Und es sind echt viele, 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 viele Punkte. Das ist nämlich ein ganz langer Text.
Genau. Ich fand es immer sehr schade, dass es nur auf Englisch existiert, weil auch wenn das jetzt nicht so schwieriges Englisch ist, ist es erstmal einfach extrem viel Text, wo man schon irgendwie so eine gewisse Hürde, also ich spreche ganz gut Englisch. Aber trotzdem ist es halt irgendwie eine Art, irgendwie, wie das irgendwie da präsentiert ist, was einen, wenn man jetzt nicht so richtig Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, irgendwie da irgendwie sich so reinlesen würde.
Ich habe diesen Text noch nie ganz durchgelesen.
Ich auch nicht.
Der ist nicht wirklich, wirklich lange und was du immer sagst mit irgendwie Sprache ist, der ist nicht hoch vom, das ist kein akademisches hohes Niveau, ne, auch durch dieses Ironische oder so. Oder ein ganz verdichteter Politsprech oder sowas. Aber das ist, wenn man immer sagt, irgendwie Englisch hat schöne, klare, kurze Sätze. Also was irgendwie Satzbau angeht, ist das sprachlich auch ein furchtbarer Text.
Ja.
Weil diese Sätze sind extrem verschachtelt und ultra lang in die Reading for Dummies. Und das habe ich beim Übersetzen gemerkt, dass das der Grund ist, warum ich mir das noch nie durchgelesen habe.
Ja.
Weil das irgendwie für Englisch ungewöhnlich, aber auch für Deutsch. Und ich meine, ich rede ja auch extrem verschachtelt manchmal und weiß den Anfang und das Ende nicht mehr und so. Und ich schreibe auch so eher.
Ja.
Ich finde das aber auch erstmal nicht schlimm. Und mir fällt es schwer, diesen Text zu lesen und so, das muss man auch, also wenn man sich irgendwie, so wie wir das jetzt halt gemacht haben, sich dann auch intensiv mal mit so einem Text und wie da die Sätze aufgebaut sind, beschäftigt hat, sprachlich ist der auch nicht gut.
So, ja.
Das Original, der ist inhaltlich fantastisch und geht die Sache gut an und es ist irgendwie alles möglich abgedeckt und wahnsinnige coole Leistung, umfangreich, aber sprachlich irgendwie,
ja. Jetzt haben wir natürlich schon verraten, was damit passiert ist, nämlich dass tatsächlich sich im Zuge so Gendercamp-Chat und irgendwie Twitter. Hat sich irgendwie plötzlich eine Gruppe zusammengefunden, die
das dann mal gemacht hat.
Die dann angefangen hat, diesen Text zu übersetzen. Genau.
Das war nämlich so, dass es, also es gibt dann auch noch so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte. Es gab letztes Jahr diese Veranstaltung Frauen im Netz, auf der ich auch war. Unter anderem organisiert von Piratenweib, die jetzt auch auf dem Gendercamp war und an dem Morgen halt auch auf Twitter mitgeredet hat. So. Und dort hatten wir halt schon mal fest beschlossen, dass wir diese Feminist FAQ mal übersetzen. Mhm. Und haben das halt so ein bisschen geplant und da war das schon so in der Session oder als wir das geplant haben, war das schon so ein, wo man schon so ahnen konnte, dass das nichts wird, weil alle gesagt haben, ich finde das total wichtig, habe aber gerade nicht so viel Zeit, aber ich würde auch mithelfen. So. Mhm. Und es sind also nicht so die 5 Leute gab, die gesagt haben, ja, wir fangen das jetzt an und es ist nett, wenn andere auch noch mithelfen, aber wir fühlen uns dafür verantwortlich, das fertig zu kriegen oder so. Und haben auch gerade die Zeit und die Muße dazu. Mhm. Und es war auch nicht so ganz klar, wo das technisch jetzt passieren soll. Also irgendwie in einem Wiki so, aber das gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Oder vielleicht doch. Und es ist auf jeden Fall im Sande verlaufen. Und ich hatte das ja auch im Gendercamp irgendwie am Anfang angesprochen, dass es solche Überlegungen immer mal wieder gab, so aus der Community heraus so Sachen mal zu machen, wie so eine Übersetzung. Mhm. Und als es dann an dem Morgen mal wieder irgendwie so, wir müssten das jetzt echt mal machen, war, und dann schon angefangen wurde, warten wir bis zum nächsten Gendercamp, um dann zu beschließen, das zu tun und zu organisieren, wie wir es tun. Was halt wirklich in 3/4 Monaten gewesen wäre von dem Zeitpunkt aus. Da habe ich halt echt gesagt, so, ich saß im Zug und war, ne, habe irgendwie übers iPhone war ich im Netz irgendwie mit meinem Rechner und habe halt echt aus dem Zug heraus dieses Etherpad gemacht und einfach den Originaltext genommen und ein paar Copy-Paste da reingemacht und den Link auf Twitter geschickt, hier, fangt mal an.
Jetzt musst du kurz erklären, so, was ein Etherpad ist.
Genau, das hier gehört ja auch dazu, zu der Story.
Ja.
Wie wir das dann nämlich letztlich gemacht haben. Ein Etherpad ist eine, das ist ein Tool, um kollaborativ gleichzeitig Texte zu schreiben. Das heißt, ich habe da erstmal ein großes Textfeld und kann da was reintippen. Ich kriege dann so eine Farbe zugeordnet, mein Text dann farblich markiert. Und dann können da gleichzeitig noch andere Leute reingehen und denselben Text auch, also in demselben Feld einen Text mitschreiben.
Man sieht es auch live.
Und man sieht es dann auch live, das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. Schön. In den jeweiligen Farben und so. Und man kann dann auch gleich, also sozusagen schon in dem, was ich jetzt gerade vor 10 Sekunden geschrieben habe, könntest du dann auch schon wieder rein editieren und das alles wieder rauslöschen. Destruktiv oder Tippfehler verbessern. Und dann, also dieses Etherpad ist, Das ist immer so, das ist halt ein Editor, da gibt es auch oben so diese üblichen Buttons von Fettschrift und Kursiv und so. Und dann das große Textfeld und dann gibt es rechts noch zwei kleinere Felder, nämlich einmal so eine Liste, wer da online ist. Da kann man sich dann so Namen geben, kriegt halt eine Farbe zugeordnet. Und unten auch noch so ein kleines Chatfenster. Und das speichert halt automatisch ständig irgendwie ab. Und man kann aber auch nochmal so große Zwischenstandspeicherungen vornehmen. Dann kann man auch, das ist ganz nett, in so einem, ich weiß nicht, wie das heißt, aber man kann dann nochmal so einen Ablauf der Textproduktion sich dann angucken. Mhm. Irgendwie das hat komischerweise jetzt bei Derailing verdammt nie funktioniert, ich glaube, weil der Text einfach viel zu lang ist und das irgendwie, das ist, glaube ich, überfordert mit. Bei so kleineren Sachen ist das immer ganz nett, wenn man so sieht, dass so ein, keine Ahnung, irgendwie eine Kurzanleitung für irgendwas dann so innerhalb von einer halben Stunde so entstanden ist und da hat einer mal was Längeres geschrieben, ist wieder weggegangen, ein anderer noch kleine Sachen geändert und dann war es immer fertig oder so. Genau, dann haben wir halt angefangen zu übersetzen an dem Morgen. Ich kam dann halt im Büro an, irgendwie, ne, bin aus dem Zug ausgestiegen, in die Straßenbahn rein, kam im Büro an und es war schon der erste Abschnitt übersetzt. Und es kamen dann immer noch mehr Leute dazu und es wurde sich so ein bisschen abgesprochen, wie man es jetzt macht, ob man eher so absatzweise, jeder übernimmt einen Absatz und dann wurde darüber diskutiert, wie man eigentlich die Überschrift übersetzt oder ob man sie nicht übersetzt. Also Derailing, irgendwie gibt es ein gutes Wort für Derailing. Dann im Laufe der nächsten paar Tage gab es dann auch so Einigungsprozesse über sowas wie in dem Text kommt immer vor, an ein paar Stellen, People from African Descent. Also so Menschen afrikanischer Abstammung oder so. Und da haben wir uns dann drauf verständigt, dass wir stattdessen Schwarze großgeschrieben schreiben werden. So.
Ja.
Um halt so ne, dieses Afrika, der Ursprung der schwarzen Dinge nicht damit drin zu haben und den in Deutschland ja auch benutzten politischen Begriff dann Schwarze zu nehmen. Und dann gibt es halt auch andere Punkte, wo einfach irgendwie diese Übersetzung oder Übertragung halt auch Einigungsprozesse erfordert. Also da gibt es halt irgendwie so eine Stelle, wo da geht es darum, so eine, ne, so die Diskriminierung, warum dürft ihr euch eigentlich untereinander so und so nennen, aber ich darf euch nicht so nennen. Und dann gibt es halt so eine Aufzählung von wegen, du denkst, es ist okay, oder es ist dein gutes Recht irgendwie, du denkst, es ist dein gutes Recht, Sexarbeiterinnen Huren zu nennen und so eine Aufzählung gibt es halt. Und dann kommt halt irgendwie Mexikaner und dann halt so ein Begriff für Mexikaner und das halt in so einem deutschen Text drin stehen zu haben, das würde halt den wenigsten Leuten was sagen. Spix war, glaube ich, das Wort, das haben wir nie gehört. Und da haben wir halt dann überlegt, was können wir denn da nehmen, was gibt es denn irgendwie für eine marginalisierte Gruppe, die halt im deutschsprachigen Kontext einfach eine Rolle spielt und was für ein entsprechendes Schimpfwort oder so, das dann dazu passt. So. Genau, und der Text ist mittlerweile fast fertig irgendwie in der ersten Runde übersetzt. Also ich habe irgendwie, ist jetzt auch so ein bisschen eingeschlafen irgendwie, müssen wir nochmal so ein bisschen pushen. Übers vorletzte Wochenende eigentlich schon, habe ich so einen Eindruck.
Ja.
Letzte Wochenende. Genau.
Also es ist noch nicht fertig.
Es ist noch nicht ganz fertig und es ist auch noch viel zu tun. Also ich habe dann auch mal angefangen, oben nochmal von dieser ersten Übersetzung zu einem vernünftigen Text zu kommen. Und das ist auch noch viel Arbeit. Und es gibt da auch tatsächlich noch, glaube ich, so diverse Punkte, die auch schwer sind. Also wo es schwer eine Lösung zu finden ist, vielleicht muss ich da auch einfach mal mit Leuten sprechen, die sich mit Übersetzungen auskennen oder jemand anderes von uns so.
Ja. Also das Interessante an der ganzen Geschichte ist, finde ich, dass erstens sich doch eine relativ große Gruppe, also nicht immer die gleichen, sondern immer so verschiedene Leute irgendwie, die irgendwie so in diesem Gendercamp-Zusammenhang, Gendercamp-Chat-Zusammenhang dann auch so in diesem Dunstkreis sich bewegen und da dann sich tatsächlich so gefunden haben und da dann diese Sachen übersetzt haben. Ich finde, das ging wahnsinnig schnell, wie schnell das eben, also ich fand's, also für mich war das so ein total cooles Beispiel von so was kann man denn so machen, wenn man mal plötzlich irgendwie so bestimmte Tools an die Hand bekommt und mal so ein Bedürfnis irgendwie hat. So. Mhm.
Man könnte es auch fast nicht sein lassen. Ich saß echt auf der Arbeit und musste mich zwingen, jetzt mal zu arbeiten. Und
das ging mir auch so.
Ich habe dann am Feierabend auch weiter übersetzt.
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, irgendwie das zu übersetzen und gleichzeitig mit Leuten darüber zu sprechen, was man da gerade übersetzt. Und ich habe auch von anderen Leuten, eben von dir oder eben auch von meinem Liebsten zum Beispiel auch mitbekommen, dass da irgendwie so dieses, boah, es ist total cool, das macht total Spaß. Mhm. Also es ist wirklich so ein Spaßding irgendwie. Ist irgendwie und gleichzeitig auch so ein, oh, endlich macht das mal jemand so. Und jetzt machen wir das und so. Und es ist irgendwie total, also das ist ja so Netzaktivismus, nicht wahr? Das ist ja ganz großartig. Und das wollte ich gerade noch als Drittes sagen. Ja, weiß ich gar nicht. Also nur das, also genau, das macht halt so Spaß. Und das ist halt irgendwie, und ich habe das halt bei mir auch total gemerkt, dass das mir auch echt Spaß macht. Am Anfang dachte ich so, oh nee, also ich habe da jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Und als ich dann mal angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören, das zu übersetzen. Und ich denke auch, das hat ganz viel damit zu tun, dass da jetzt gerade noch so dieses Post-Gender-Camp, der Chat ist noch ziemlich voll. Der Chat existierte schon das ganze letzte Jahr über und da war er dann echt immer ziemlich leer und waren immer nur ganz wenig Leute da und so. Und das ist jetzt dieses Jahr wieder so hochgelebt und viele wollen halt dann noch nach dem Gendercamp dann halt irgendwie noch sich irgendwie noch mal sehen oder also jetzt im Netz irgendwie noch mal treffen oder bestimmte Themen diskutieren oder so. Und, oder eben einfach Bock, irgendwie so ein bisschen was davon noch so rüber zu retten in den Alltag. Und daraus nährt sich halt auch jetzt die Energie ganz doll, meines Erachtens nach, was so dieses Übersetzungsprojekt angeht. Und ich denke, dadurch, dass es jetzt schon auch schon so weit ist, gibt es eine gute Chance, dass es tatsächlich auch fertig übersetzt wird und dann auch tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Also der ganzen Öffentlichkeit, es ist ja jetzt auch schon öffentlich. Und es ist halt, wie ich finde, tatsächlich was absolut Tolles, wenn ich freue mich schon total darauf, wenn das dann mal fertig ist, weil ich dann endlich mal das Ganze dann als deutschsprachigen Text als Link irgendwo mal hinsetzen kann, um da, weil so wie er jetzt übersetzt ist, ist sehr gut lesbar, finde ich. Also jetzt ist natürlich noch so Holperstellen drin und so, findest du nicht? Ah doch, ich finde schon. Also den Teil, den ich übersetzt habe, finde ich super lesbar.
Ich fand die Teile mit einem Abstand von ein paar Tagen nicht so gut lesbar. Die sind, da sind ganz viele Sachen drin, die... Also das ist die Frage, was für einen Anspruch man an so einen Text stellt tatsächlich. Ne? So, die sind natürlich irgendwie für jemanden, der nicht gut genug Englisch versteht, um den Originaltext zu lesen, besser lesbar, aber ich würde, wenn ich das in der Form, auch in einer verbesserten Form verfinden würde, den Originaltext vorziehen, weil das einfach sehr schlecht übersetzt wirkt und nicht wie ein guter deutscher Text. So, da sind ganz viele so Phrasen drin, die es im Deutschen eigentlich nicht gibt, aber irgendwie doch mittlerweile so ein bisschen gibt, weil andere schlecht übersetzte Sätze oder Filme oder so auch das gemacht haben.
Ja.
Was du meinst. Mich hat das zum Teil erinnert an, ich hab vor ein paar Monaten ein Buch gelesen von T.C. Boyle in der deutschen Übersetzung, weil mir das halt geschenkt wurde in der deutschen Übersetzung. Wo diese Phrasen halt auch vorkommen, die eigentlich keine deutschen Phrasen sind, so kann man auch mal machen. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Sprachreinheitsfreak oder so, die halt findet, das darf nicht sein. Aber sowas wie du hast gerade eine gute Zeit und dann kommt jemand und beschwert sich bei dir, das ist eigentlich ja kein deutscher Satz, den man sagt, sondern das ist irgendwie ein Satz, den man sagt, wenn man gerade den ganzen englischsprachigen Serien geguckt hat und deswegen gerade komisches Denglisch redet. So.
Ja.
Und der Text ist halt voller solcher Sätze. Und dann ist da noch dieses Problem mit dem Singular they. Was irgendwie eine relativ aktuelle sprachliche Entwicklung der letzten, ich weiß es nicht ganz genau, da müssten mich irgendwie Amerikanisten oder Anglisten oder Anglistinnen korrigieren. Ich glaube, es ist eine relativ junge Entwicklung der englischen Sprache, dass man also ich rede eigentlich im Singular, ich weiß aber nicht, was für ein Geschlecht die Person hat und benutze dann die dritte Person Plural statt die erste Person Plural. Also ich sage dann they. Mhm. Und wir haben das als dritte Person Plural übersetzt, aber eigentlich ist der Text nicht so gemeint. Mhm. Also das, um mal ein Beispiel zu machen, der Text fängt irgendwie an mit, du hast gerade eine gute Zeit, ne? Und du sitzt irgendwie in der Bibliothek rum oder vielleicht auch in der Uni oder in einem Café und dann triffst du eine Person. Nee, dann geht es gerade um ein aktuelles Thema und das geht da um Leute, die irgendwie marginalisiert sind. Und du triffst dann eine Person, die sich ins Gespräch einmischt oder so. Die was zu dir sagt, also ne, so eine kritische Intervention gegen irgendwie diskriminierende Äußerungen ist da halt gemeint. Und dann ist es immer so, dann merkt sie an, dass so und so und du reagierst dann so und so. Und im Text würde dann halt stehen, they respond in und du, aber da sitzt ja keine Gruppe von vom Schwarzen, die auf dich einlabern, sondern es ist ja gemeint, dass da eine schwarze Person zum Beispiel sitzt, die was dir sagt. So, um dieses Geschlechter-Ding, Pronomen zu umgehen, würde man im Englischen locker they sagen können. Irgendwie, wenn ich im Englischen von sie im Plural rede, ist irgendwie klar, da sitzen 5 Leute oder 2 oder 10. Und wenn ich aber immer er sie schreibe, dann, wir haben uns darauf geeinigt, irgendwie Unterstriche zu benutzen, dann wird der Text aber richtig, richtig voll davon. Mhm. Und auch schwer lesbar. Also ich bin ja auch dafür, dass Texte schwer lesbar sein sollen, was dieses Gender Gap und Binnen-I angeht, so, aber ich glaube, der Text würde dann auch echt ziemlich vertrackt werden, weil das halt total viel darin vorkommt. So. Und da weiß ich einfach noch nicht, wie man das geschickt lösen kann. Aber solange dieses Problem nicht irgendwie einigermaßen angegangen wird, ist dieser Text für mich noch nicht gut lesbar.
Ich habe das ja relativ, ich hab das nicht mit RC gemacht, weil ich die Diskussion nicht mitbekommen habe, sondern ich habe von der Person gesprochen. Also ich habe they mit
die Person
übersetzt.
Okay.
Immer.
Das ist vielleicht eine Lösung.
Also ich finde ja meinen Absatz lesbar, aber das ist, also ja, also du, ja, natürlich hast du recht und natürlich gibt es da noch viel zu tun und irgendwie, und es sind so Diskussionen noch da, die irgendwie noch irgendwie geführt werden müssen oder wo man sich nochmal mit auseinandersetzen muss und die Anglizismen da raus und irgendwie einen guten lesbaren, also nochmal irgendwie ein besseres Deutsch irgendwie da reinzubringen und so. Und ich habe auch gemerkt, wie schwierig das ist, so einen Text zu übersetzen, so dass der auf Deutsch gut klingt. Ich habe aber auch meine Übersetzung relativ doll darauf fokussiert, ja, daraus einen vernünftigen deutschen Text zu machen und nicht einfach was zu übersetzen. Aber ich weiß halt auch, dass ich dadurch, dass ich relativ gut Englisch kann, da auch relativ wenig Probleme habe, sowas zu übersetzen, während andere Leute froh sind, wenn sie überhaupt mal den Sinn irgendwie rüber übersetzt kriegen. Und auch das ist ja auch schon mal ganz sinnvoll, dann kann man den nämlich immer noch umschreiben. Genau. Also das ist ja auch irgendwie, sind ja auch verschiedene Niveaus, das irgendwie auf dem. Ja, genau. Also finde ich nämlich auch. Und ich glaube, dass am Ende ein gut lesbarer Text dabei rauskommen wird, vielleicht hätte ich das so sagen sollen, den ich dann irgendwann in absehbarer Zeit dann auch gut übersetzen kann, verlinken kann.
Genau.
Irgendwohin verlinken kann.
Ich glaube, ich bin auch einfach nur gerade so ein bisschen stolz auf mich, dass ich da so viel gelernt habe durch dieses Übersetzen, dass ich dann irgendwie, das ist ja nicht mein täglich Brot, irgendwelche Texte zu übersetzen, aber so dieses sich hinsetzen und mit so einem Text und mit, also wirklich mit einem Ziel, dann lesbare Übersetzung draus zu machen, als so ein Hobbyprojekt, was dann auch nicht so perfekt sein kann, wie wenn das irgendwie professionelle Übersetzerinnen machen. Das ist ja auch total anregend, weil irgendwie mir das sozusagen, mir war das irgendwie klar, dass es diese Day-Form gibt, aber was das sozusagen für so eine Übersetzung bedeutet. Und dann auch zum Beispiel zu erkennen, dass es dass dieser Text wirklich komische Schachtelsätze enthält und dass das deswegen ungewöhnlich ist und ich den deswegen nie zu Ende gelesen habe. Das fand ich auch total schön, so als Lerneffekt irgendwie bei diesem eigentlichen, das macht jetzt total Bock, wir machen das zusammen, Projekt irgendwie, mal so wirklich sich mit sowas auseinandersetzen zu können, mit dem ich mich irgendwie noch nie so intensiv auseinandergesetzt habe.
Ja.
Deswegen habe ich das jetzt auch so lange gepackt, glaube ich, erzählt, weil ich da, mich auch einfach drüber freue, dass ich mir da so viele Gedanken drüber gemacht habe.
Ja. Ich freue mich auch sehr darüber, dass die, also auch darüber, also ich, mir geht es ähnlich, auch ich habe da ziemlich viel gelernt in der Auseinandersetzung mit diesen Textschnipseln, auch wenn ich mich, glaube ich, nicht so viel damit beschäftigt habe wie du. Und ich freue mich aber auch richtig doll darüber, dass das funktioniert, also dass sozusagen wir, also aus so einer technischen Ebene so dieses, ja. Okay, wir sind jetzt irgendwie an dem Punkt, an dem genug Leute sich wo es irgendwie Tools gibt, die so niedrigschwellig sind und genug Leute so viel kulturelles Wissen haben, kulturelle Fähigkeiten haben, dass sie dazu in der Lage sind oder dass eine genügend große Gruppe dazu in der Lage ist, diesen Text gemeinsam zu übersetzen. Also dass so dieser Zusammenhang von technischer Zugang, Internet haben sie irgendwie alle und vielleicht sogar im Zug so und dann auch Bock irgendwie mit irgendwie genügend Englischkenntnissen und so. Natürlich ist das alles total, ist es, wenn man das irgendwie gesamtgesellschaftlich sieht, eine extrem kleine Gruppe.
Aber es ist halt immerhin irgendwie die Derailing for Dummies und nicht die Anleitung für wie installiere ich den und den Linux-Treiber, der dann mal übersetzt wird.
Genau, und es
es ist halt auch nicht nur ein Thema, was halt nur irgendwie total die Profis, die halt auch fortgeschrittene Tools kennen, interessiert, sondern ja.
Genau.
Und viele, die da mitgemacht haben, haben auch zum ersten Mal mit so einem Etherpad gearbeitet. Aber ja, haben,
zum Beispiel.
Und es war, ist aber eine Technologie, die sozusagen dir sofort einleuchtet und du sitzt davor und denkst so, geil, das will ich in Zukunft für ganz viele andere Sachen auch benutzen. Und ich arbeite im Moment viel damit. Ich habe in meinem Browser auch jetzt so einen Etherpad-Lesezeichen-Ordner, wo ich die aktuellen Gemeinschaftsprojekte immer alle reinhaue. So. Also wir arbeiten bei Hater halt relativ viel auch mit Etherpads, um so unsere, was für Baustellen gibt es irgendwie zu verwalten. Und bei ganz, ganz vielen anderen Sachen auch, denke ich mir einfach nur so, das ist nicht der Ort, um Leute davon zu überzeugen, dass man jetzt da keine Word-Dokumente hin und her schickt. Aber ich bin froh zu wissen, dass es eigentlich mit dem Etherpad viel besser ging.
Ja, ja, coole toll. Sache. Also
blöd ist nur, wenn man es dann bei der Piratenpartei anfängt und deinen Server dann auf einmal vom
Bundeskriminalamt
oder was auch immer das jetzt war. War das so? Nee, wir waren da, ich hab's ja aufgemacht, ich bin ja, gehe ja immer zu piratepad.net. Das gab ein anderes Etherpad mal vom Gendercamp-Chat, das war bei der Piratenpartei mit drauf.
Ich würde sagen, dass die Derailing for Dummies ist davon nicht betroffen gewesen.
Genau. Zum Glück. Aber es gab ein anderes, das davon betroffen war. So. Dann wäre es natürlich schon nochmal cool, wenn man eigene Infrastrukturen hätte, wo die eigenen Sachen dann auch drauf
waren. Ja. Ja, natürlich. Aber
so ist es
mal. Also ist ja auch ganz schön, wenn man sich mal nicht kümmern muss.
Genau.
Ja. Also cool. Irgendwie hat mich total happy gemacht.
Ja. Und ich finde das auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass das bei diesem, was nutzt das Netz für feministische Politik oder für queere Politiken oder für keine Ahnung, Frauen, Lesben, Trans, irgendwie so, ne, das ist halt diese Veranstaltung benannt, von der ich gleich noch erzählen will. Dass es da halt nicht immer nur um dieses, ich blogge jetzt und schreibe einen langen Artikel darüber, wie ich bestimmte Sachen sehe oder warum ich irgendwie die und die familienpolitischen Bestrebungen von Frau Schröder doof finde oder wie es mir erging mit Erlebnis Y oder so. das ist irgendwie eine total wichtige Sache, so die auch relativ bekannt ist, so dass man sozusagen heute mit dem Netz 0 kann jetzt jeder bloggen über alle möglichen Themen und auch marginalisierte Themen, die sich irgendwie bei Spiegel so nicht finden würden oder so. Aber dass diese kollaborativen Möglichkeiten des Zusammenarbeitens für so Zwecke total cool sind und halt irgendwie über, wir haben eine Mailingliste zusammen, irgendwie was irgendwie Politgruppen ja auch schon seit 10, 15 Jahren auch kennen mittlerweile, dass es dafür funktioniert, dass es auch für so Ad-Hoc-Sachen funktioniert, wie wir machen, also wir mussten ja auch vorher nicht beschließen, wer jetzt mitmacht und ob wir genug sind. Wir haben ja einfach angefangen damit und es hat sich gezeigt, es waren genug Leute und es ist, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie viele da mitgemacht haben. Also ich kann sagen, dass es mehr als 5 waren. Ich kann auch sagen, dass es keine 30 Leute waren.
Ja, irgendwas zwischen 35.
Ja. Aber ob es jetzt 12 waren oder 9 oder 15, ja, das ist mir vollkommen unklar, weil ich es nicht gezählt habe. So.
Ja.
Und es war halt so, und es war nicht eine, es war keine Anonymous-Sache, wo ich jetzt auch nicht weiß, wer da dabei war. Ich weiß schon, wer da dabei war. So. Ich erinnere mich aber vielleicht nicht an Leute, die nur einen Absatz schnell mal übersetzt haben und dann halt keine Zeit mehr dazu hatten. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht online oder so. Aber es ist halt so eine Ad-Hoc irgendwie, wir machen jetzt mal eine Sache zusammen und es ist eigentlich auch unklar, wer wir sind, aber es funktioniert trotzdem. Wir müssen da vorher keine Gruppe für gründen, keine Mailingliste aufmachen, keinen Verein eintragen lassen.
Ja.
Und wir können das aber auch nur deshalb machen, weil irgendwie mittlerweile so ein Vernetzungsgrad erreicht ist, der das ermöglicht, weil wir uns ja auch dafür kennen müssen. Es musste sozusagen auch ein interessanter Punkt. Los ging es auf Twitter und dann aber in dem Gendercamp-Chat auch. Im Gendercamp-Chat sind ja auch Leute, die gar nicht auf Twitter sind.
Ja.
Die irgendwie, wenn wir es nur über Twitter gemacht hätten, davon nichts mitgekriegt hätten.
Ja. Und im Gendercamp-Chat ist auch der Link zu dem Pad als Topic eingetragen.
Genau.
Das ist nämlich mein Bookmark dafür.
Mhm.
Also, es gibt da schon so eine, so einen bestimmten Vernetzungsding.
Ja. Und das finde ich gerade total spannend, dass sozusagen neben diesem, wir bloggen jetzt alle, was ja auch viele gerade gar nicht mehr so machen.
Ja, außer du.
Ja, aber ja, ich bin ja jetzt auch nicht so die jede Woche einen Text raushaut oder so. Also das ist auch mal einen Monat nicht. Oder dann kommt halt mal eine neue Nerds-Folge und dann schreibe ich 3 Wochen später mal was Längeres und dann kommt mal wieder ein Monat nichts und dann mal was Kürzeres, dann kommt mal wieder eine neue Nerds-Folge oder so. Aber trotzdem bin ich ja die ganze Zeit mit den anderen Leuten in Kontakt über Twitter.
Ja.
Und über diesen Chat auch. Gerade im Moment. Und auch über persönliche Kontakte jenseits des Internets ja tatsächlich irgendwie. Also das machen nicht alle so, aber bei mir ist es ja mittlerweile schon so, dass ich ganz viele, die zu diesem netzfeministischen Bereich gehören, auch ständig auch irgendwo vor die Nase kriege.
Ja.
So. Wobei es dann ja selten um solche Projekte geht. Die passieren dann ja wirklich eher im Netz direkt. So. Mhm. Und darüber will ich auch erzählen. In Hannover.
Ja, was ist denn in Hannover? Was passiert denn da?
Ich mache gerade mal die Seite auf. Ich habe mir schon aufgemacht. Ich wurde angefragt oder eingeladen zu einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen und der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. Die ist Ende Juni, also diesen Monat am 25.06. Das ist ein Samstag. Und das heißt Social Media Politik oder wie WikiLeaks, Facebook, Twitter und Co. für die politische, wie wir WikiLeaks, Facebook, Twitter und Co. für die politische Öffentlichkeit nutzen können. Und da mache ich einen Workshop. Da habe ich mir alles nicht selbst ausgedacht, ne? Das stand schon so. Das stand schon so da auf der Webseite, als die mich angefragt haben. Der heißt Do It Yourself, ein Workshop über Frauen, Lesben, Trans, Sternchen in der digitalen Welt und queer-feministisches Bloggen.
Also die haben sich erst den Workshop ausgedacht und dann überlegt, dass
ich den ja dann machen könnte.
Dass du den ja machen könntest.
Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch vorher noch 10 andere Leute gefragt haben, die da nicht konnten. Das gibt's ja manchmal, ne? Das habe ich schon öfter erlebt, dass ich irgendwie so nicht bei dem Thema, bei anderen Themen so angefragt wurde, auch manchmal so 2 Wochen vorher. Und dann irgendwie auch so eine ganz bestimmte Vorstellung gab, was das inhaltlich sein soll. Und ich dann genau wusste, okay, ich kann jetzt die 3 Leute anrufen und die fragen, die werden wahrscheinlich dazu abgesagt haben. Und deswegen haben sie dann mich gefragt.
Ja, du bist halt noch D-Vortragende,
genau.
Nicht A-Vortragende.
Aber vielleicht war ich da ja auch die erste Wahl, das weiß ich nicht.
Du kannst es bestimmt rausbekommen.
Die Beschreibung des Workshops stand ja auch schon fest. Das politische Block ist bei weitem nicht die Männerdomäne, als die es uns durch die Überrepräsentanz sogenannter Alpha-Blogger erscheint. Im Workshop diskutieren wir über Hoffnungen und Befürchtungen, die mit dem öffentlichen Publizieren von politischen Analysen und Kommentaren im Netz verbunden sind, betrachten die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Publikationsformate wie Blogs, Podcasts, Twitter, Kommentare und Online-Zeitschriften und analysieren Geschlechterverhältnisse im Netz.
Na, viel Spaß. Wann ist das?
Am 25.06.
Und kann man da noch teilnehmen?
Da kann man teilnehmen, da kann man, glaube ich, einfach hinkommen, soweit ich weiß.
Da kann aber noch mehr passieren, oder?
Eintritt 5 Euro, Aktivpass und Schüler-Innen kostenfrei.
Das ist ein ganzer Tag?
Genau, das restliche Programm ist auch ganz interessant. Da gibt es, also es ist ein Tag lang so. Es gibt morgens einen Eröffnungsvortrag von Kaya Tim, Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität in Bonn, zur Kulturgeschichte der Kommunikation. Auf welche Weise Kommunikationstechnologien nicht nur Kommunikation selbst, sondern auch Gesellschaft und Politik verändern. Also sozusagen, da wird dann morgens erstmal das große Feld aufgemacht von, was hat denn eigentlich Kommunikationstechnologie mit Politik zu tun im Laufe der Geschichte. Und dann gibt es eben 4 parallele Workshops, von denen meiner dann einer halt ist. Und die anderen sind auch ganz interessant. Würde ich vielleicht fast schon so hinfahren. Das eine ist von Heiko Idensen gemacht, der spricht dann über politischen Aktivismus im Netz, wie können wir das World Wide Web für eigene Initiativen nutzen, also sozusagen dasselbe Thema wie ich, nur halt für die Allgemeinheit, nicht für diese komischen Frauen, Lesben, Trans-Leute so.
Also er macht das für die Normalen und du für die anderen.
Genau. Also es geht hier auch um welche Möglichkeiten tun sich für Organisationen der Zivilgesellschaft und politische Aktivistinnen durch soziale Netzwerke auf und ja, sowas halt, ne?
Und dann gibt es auch noch irgendwie eine Diskussion, meinst du, ne?
Genau, und dann die anderen beiden Workshops sind noch Journalismus in Zeiten von Wikileaks und Web 2.0. Das macht Julia Seelinger, die vielleicht auch einige kennen über Twitter und so, die bei der Taz arbeitet. Und der dritte Workshop ist Neue Dimensionen von Macht und Kontrolle. Da geht es dann anscheinend auch um diese, ne, Revolution in Nordafrika und Proteste im Iran und auch um so staatliche Repressionsinstrumente, die daraus entwickelt. Das macht Jürgen Kuri, der ist stellvertretender Chefredakteur des CT-Magazins für Computertechnik. Und dann gibt es noch eine Abschlussdiskussion, wo dann die ganzen Workshop-Menschen, also LeiterInnen, alle auf dem Podium sitzen. Da geht es dann um Entwicklungsszenarien digitaler Gesellschaften, Repression oder Transparenz, Überwachung oder Informationsfreiheit.
Wow. Das Ganze findet in Hannover statt?
Genau.
Und es gibt irgendwie einen Link?
Genau, es gibt irgendwie die Webseite, die heißt socialmediapolitik.de. Es gibt auch ein Facebook-Event, es gibt alles. Ich werde es aber verlinken, natürlich. Aber ich habe mich sehr gefreut über diese Anfrage. Oh. Weil ich fand das auch ganz cool, dass das sozusagen irgendwie, die Erwartungen waren klar formuliert und ich konnte einfach sagen, das mache ich zu den Konditionen. Oder ich hätte auch sagen können, nee, darüber will ich nichts erzählen, das mache ich dann nicht. Aber es ist nicht so dieses, hätten Sie Lust, was zu machen, wir haben irgendwie so grobe Vorstellungen, aber machen Sie erstmal, was Sie wollen und dann muss man erstmal sich hinsetzen und ein Abstract schreiben von einer halben Seite, was man da machen will, und sich überlegen, was denn für die Leute interessant ist. Und man weiß ja gar nicht, ob das in die Veranstaltung dann passt und wer da überhaupt hinkommt. Und so war das halt, es war klar, um was es gehen soll. Ich habe jetzt nochmal gefragt, wer kommt denn da so hin, und kam auch jetzt noch eine ganz ausführliche Antwort auf diese Frage und kann mir dann überlegen, wie ich das gestalte. Und ich glaube halt, dass ich irgendwie auch gerne über sowas wie dieses Derailing for Dummies Projekt, erzählen will, weil ich das halt, das lässt sich ja auch so schön zeigen, ne? Ja. Kann man dann, vielleicht funktioniert das ja dann auch doch irgendwie, nochmal zeigen, wie sich das dann so entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, echt sowas, wo dann nochmal so ein Mehrwert von, ne, wir können alle irgendwie mal einen interessanten Blogpost lesen oder so, aber so dieses, warum es interessant ist, auch mit Leuten vernetzt zu sein über das Netz und was für neue Arten von gemeinsamen Aktivismus oder Kollektivität sich da drin formieren können, und warum sozusagen das auch ernst zu nehmen ist, wenn Leute politisch aktiv sind, hauptsächlich im Netz und nicht irgendwie einer lokalen Gruppe angehören. Mhm. Das ist da, glaube ich, wird da, glaube ich, ganz drin, ganz gut ersichtlich. Das ist ziemlich spannend.
Ja. Ja, cool. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt ja die eine oder andere Person, weil sie es jetzt hier gehört hat.
Genau, das fand ich nett. Könnt ihr ja mal Hallo sagen. Mit euch als hörende Orten.
Ja. Ich habe ja heute eine ziemlich lange Fahrradtour hinter mir, bin ziemlich müde. Haben wir noch irgendwas auf der Liste?
Ich wollte eigentlich noch das Medienradio erzählen, aber das mache ich jetzt vielleicht nicht so ganz so ausführlich oder so, sondern nur so.
Ja.
Aber du warst ja ein bisschen neugierig, warum ich das so vorfand, dass ich das jetzt auch noch hier, wo ich es ja schon extra getwittert habe. Genau, eine Podcast-Empfehlung, einfach auch genau diese Folge. Ich meine, da gibt es auch andere interessante Folgen beim Medienradio, das ist, so heißt der Podcast. Habe ich einfach neulich gehört und fand ich extrem erhellend oder so anschaulich. Also Medienradio ist ein Podcast, wo der wird gemacht von Philipp Banse.
Und
Jana Wuttke. Und da geht es halt immer um so, also es geht viele halt um so Medienthemen, also so Medienthemen im Sinne von Journalismus unterschiedlichster Art. Mhm. Internetbezogen. Also wie haben die das da bei Spiegel Online gemacht mit den WikiLeaks-Dokumenten oder Leistungsschutzrecht, was steckt dahinter oder so Themen halt. Und da gab es jetzt eine Folge, die heißt Datensehen. Da war Michael Krall zu Gast. Der ist der Mensch, der vor einiger Zeit für die Zeit diese Vorratsdaten von Malte Spitz, das ist so ein Grünpolitiker, visualisiert hat. Also der Malte Spitz hat halt seine Vorratsdaten sozusagen rausgeklagt und mit der Zeit zusammengearbeitet, um da halt eine Story draus zu machen, und die wurden dann halt irgendwie visualisiert, dass man jetzt sehen konnte, was hat er so gemacht an einem bestimmten Tag, wo ist er hingegangen, mit wem hat er sich getroffen, wen hat er mal angerufen und so. Und dieser Michael Krall, der beschäftigt sich halt ganz grundsätzlich mit so Visualisierungen von Daten und überhaupt mit dieser Frage, was kann man eigentlich aus Daten machen, wenn man die zusammenträgt und vernetzt und verbindet und in einen Topf wirft und vielleicht auch ungewöhnliche Verbindungen sucht und so. Und da gibt es jetzt halt auch mit diesem Location-Gate-Ding von Apple irgendwie...
Wir haben es gesagt.
Da gibt es jetzt halt auch so ein neues Projekt, was so davon inspiriert worden ist und so. Und das ist einfach, also wenn man sozusagen sich mal Gedanken machen will über was Verdatung und das Aufkommen von Daten, also heute und die also diese ganze Kontrollverlust-These, also was es halt wirklich bedeutet irgendwie, dass es halt um ganz auch vieles geht, worüber wir uns Gedanken machen könnten, dass wir auch noch gar nicht richtig einschätzen können, was man da wissen wollen können würde oder machen könnte oder was da möglich wäre, und dass es überhaupt vielleicht sogar an Zusammenhängen gibt, die wir gar nicht, also die wir gar nicht, von denen wir gar nicht wissen. Ne? So, nicht nur so, dass wir sie theoretisch uns denken können, aber nicht beweisen können, sondern dass wir auch noch gar nicht wissen, dass es sie gibt oder so. Das wird da halt total cool irgendwie in deren Diskussion da oder in der Folge, halt in dem Interview deutlich. Und also das, ich finde, das ist einfach irgendwie sozusagen, das bildet halt echt, sich das mal anzuhören, weil man dann nochmal neu auf, über Sachen nachdenkt und auch mal so ein bisschen wegkommt von so, also ganz oft wird ja in diesem Datenschutzding, das endet ja an so einem Punkt von, also ganz schlimm, ja, ist immer mein Lieblingshassbeispiel, so der Personalchef, der die Leute googelt und bei Facebook dann bestimmte Fotos findet oder so, ne? Das ist ja erstmal, das hat ja erstmal überhaupt nichts mit so einer Verknüpfung von Daten zu tun, sondern das ist ja einfach nur so, es gibt ein Bild, das darf nicht gesehen werden, er darf das nicht finden, und das ist ja, das ist eigentlich eine ganz andere Nummer, so als das, was wir, worüber wir heute eigentlich irgendwie gesellschaftlich eine Diskussion führen mussten, finde ich. Und da fand ich das einfach sehr anregend, und deswegen erzähle ich jetzt gerade irgendwie der ganzen Welt, dass alle sich mal diese Folge anhören können. So.
Okay. Ich habe es ja noch nicht gehört. Ich kannte bis vor kurzem noch nicht mal das Medienradio, lustigerweise.
Jetzt kennst du es.
Jetzt kenne ich es. Naja, ich habe es nicht gehört, aber... Ja, ich glaube, ich bin echt müde.
Ich auch. Ich habe mich auch so leer gelabert. Irgendwie.
Ja.
Ganz viel Cola hier getrunken.
Stimmt. Kerstin hat fast eine ganze Cola getrunken, und ich bin echt müde. Deswegen bin ich, glaube ich, auch gerade gar nicht mehr so richtig in Diskussionslaune.
Aber Tschüss sagen kriegst du noch hin?
Ich krieg
oder machen sagen. Wir gleich hier so ein...
Nein. Nein, ich wollte gerade irgendwie so einen lustigen Abschlusssatz sagen, wie wenn wir das nächste Mal zusammensitzen, kann ich davon erzählen. Erstens habe ich mir ein Kindle gekauft und zweitens, das war jetzt eher ein dummer Spruch. Ja, ich kann erzählen von meinem Experiment, mit so diesen iOS-Geräten auf Reisen zu gehen.
Oh ja.
So. Andere Leute machen das ja selbstverständlich, und ich meine das irgendwie. Was?
Mobile Geeks,
genau. Und
und ich kann erzählen, auch, also können wir beide, ne, von diesem Abroadband, das ist ja auch spannend irgendwie, kann man
das
mal erzählen, das kennen auch viele nicht, habe ich schon. Wo hast du das eigentlich her? Hast du das gegoogelt oder hat
die Leute jemand empfohlen? Ich glaube, das ist mir tatsächlich als Werbung vor die Füße geworfen worden.
Sehr interessant.
Ja.
Die wussten bestimmt, weil sie dich gut analysiert haben mit Daten, dass du verreisen willst.
Ja, das kann gut sein.
Weil du hast wahrscheinlich viele Zugverbindungen und Fähren und sonstige Sachen.
Ich glaube tatsächlich, dass mir das als Werbung gegeben wurde.
Was für eine Scheiße, ey. Wir sind doch nackt vor diesen Unternehmen. Dann machen die uns Angebote, mit denen wir was anfangen können.
Ja, wir hören uns dann demnächst. Also wir hören uns, genau, also ich kann irgendwie jetzt, genau, wir können von diesem Broadband erzählen, von diesem außer heimischen Netz Datentarifanbieter, und du kannst von dem Workshop erzählen.
Richtig. Das wird spannend.
Genau, und es wird ganz warm sein.
Ja.
Weil es wird Sommer sein.
Ich werde nicht mehr nach Bremen pendeln. Wir können es vielleicht an einem ganz anderen Wochentag machen.
Nein, können wir nicht, weil ich nämlich Vollzeit arbeiten
werde. Oh, stimmt. Ach Gott, ja. Es wird alles anders.
Es wird alles anders werden. Na gut, tschüss.
Tschüss.